Wir haben einen guten Herrn, einen mächtigen Heiland. Der Tod konnte ihn nicht halten. Halleluja, der spazierte am zweiten und dritten Tag oder ersten Tag und zweiten Tag durch die Hölle. Die Hölle zitterte, floh und, so wie die Bibel sagt, es wurde ihr kein Platz gefunden. Mein Thema ist, was sucht Jesus in der Hölle? So ein verrücktes Thema. Was sucht Jesus in der Hölle? Er hat viel zu suchen dort, weil dort die meisten Menschen sind. Also die Hölle voll von Unschuldigen, von Menschen, die verloren gegangen sind, sich verirrt haben, die irgendjemand dorthin deportiert hat. Was sucht Jesus in der Hölle? Aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich euch einladen für morgen früh. Morgen ist Ostern. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Und ich habe eine tolle Botschaft. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Eigentlich versuchen wir noch auf dem Friedhof. Halleluja. In meiner Bibel heißt es, der Herr wird nicht zulassen, dass der Gerechte im Grab verwese. Er ist auferstanden. Also morgen früh, 10 Uhr eingeladen, herzlich eingeladen. Am Mittwoch haben wir ein gutes Thema. Warum müssen die Engel das Evangelium predigen? Warum können nicht die Pastoren, Prediger, Priester, Bischöfe, Päpste, warum können nicht die Menschen machen? Warum müssen Engel das Evangelium predigen? Die können es wahrscheinlich. Okay, am Freitag nächste Woche, Jesus macht Tote lebendig. Dann am Samstag um 11 Uhr, Frauenbrunch, alle Schwestern, macht mobil, seid da. Genießt die Zeit, freut euch. Lasst uns hier einfach Gott loben und preisen. Schwestern können singen, die singen im höheren Chor. Wir Männer brummen. Okay, also jubelt und freut euch an dem Herrn. Abends um 19 Uhr ist dann das Thema, Gott kämpft um dich, um jeden Einzelnen eigentlich, aber um dich speziell. Du wunderst dich, warum geht's mir so hart, warum werde ich so angefochten? Du wirst hin und her gezerrt. Zwei Mächte reißen sich um deine Seele. Himmel und Hölle, die wollen dich haben. Und weil du so wertvoll bist, so Jesus kämpft um dich. Dann Sonntag, nächsten Sonntag, was die Liebe Gottes vermag, über die Liebe Gottes, wir werden reden. Und dann um 19 Uhr ist unsere Bibelschule, Gemeindebibelschule. Und wie schnell vergeht die Zeit? Das glaubst du gar nicht. Schon einen Monat rum. Die Frage ist, hast du schon Lukas durchgelesen? Viele sind noch nicht mit Apostelgeschichte fertig. Also Lukas ist dran und wir werden Lukas ausgeben. Arbeitet noch fleißig, so dass ihr noch das Wichtigste und Wesentliche durchnimmt. Die Internet-Bibelschule gedeiht und wächst ganz gut. Wir haben jetzt mehr als 1100 Teilnehmer. Also in verschiedenen, also in Deutsch, Französisch und Englisch. Englisch natürlich am meisten zurzeit, also die englische Welt. Und das ist schön, von China, Saudi-Arabien, von Irak, Soldaten, von der Base, also von überall, also von verschiedenen Plätzen oder Gegenden auch, wo das Evangelium schwer zu predigen ist, in die Emirate. Natürlich auch USA, sehr viele aus USA. Leute schreiben, ich wollte schon immer auf die Bibelschule gehen, aber ich bin zu alt oder habe kein Geld gehabt, habe nicht die Möglichkeit gehabt, aber jetzt will ich machen und ich wollte die Bibel einmal durcharbeiten. So, das ist eine Möglichkeit, in 3 Jahre die 66 Bücher durchzuarbeiten. Wer sich nicht angemeldet hat, kann sich noch anmelden. Das nur soweit zur Information. Ist natürlich ein Haufen Arbeit. Ich bin jetzt bei Markus. Kapitel 2 ist. Also Kapitel 2. Die Einleitung habe ich schon. Das Formulieren, das richtige Formulieren. Okay. Was sucht Jesus in der Hölle? Die Hölle ist eigentlich der Ort der Verdammten, Verfluchten. Das ist das Gefängnis der Gottesferne. Also wenn wir von Himmel und Hölle sprechen, Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Totale Finsternis. Das Reich Satans. Was sucht Jesus in dem Reich Satans? In der Hölle, in der Finsternis, in der Gottesferne. Bei den Verdammten, bei den Verfluchten, geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das richtige Wort für die Hölle ist im Neuen Testament eigentlich Gehenna. Und ein Bild ist der Abfallhaufen im Kidrontal, wo die Leute von Jerusalem den Müll hingeschmissen haben. Also das ist eigentlich so ein Bild für die Hölle. Und dann hat man natürlich Müll verbrannt vor der Toren Jerusalems im Kidrontal. Jesus hat dort eigentlich seine Mission angefangen, im Garten Gethsemane. Also vorher kommt dieses Gehenna, dieser Müllhaufen oder Müllhalde. Dort hat Jesus eigentlich unten seinen Dienst angefangen. Was sucht Jesus auf der Müllhalde? lasst mich mal so vielleicht das formulieren, dort, wo der ganze Abfall und Abschaum ist, dann auf der anderen Seite, also das, dieser Gehenna, dieser Abfallhaufen, Müllhalde, dann ist Gethsemane, dann geht Jesus durch Jerusalem durch und dann kommt Golgatha von der anderen Seite, die Schädelstätte. Also wenn du so geografisch die Städte anguckst, das, was uns das Thema heute gibt. Jesus hat im Garten Gethsemane gerungen, gekämpft und gelitten für dich. Gerungen um deine Seele. Herr, die, die dort auf dem Abfallhaufen sind, die müssen alle gerettet werden. Für diese gestorben, die auf der Müllhalde sind. Und dann Golgatha, die Richtstätte, die öffentliche, offene, diese offene Richtstätte, wo alle vorbeigegangen sind, die Leute geguckt haben, wo heute ein Busbahnhof ist wahrscheinlich. Wer redet heute noch von der Hölle? Das ist auch noch eine Sache. Heute hörst du kaum was von der Hölle. Du hörst viel vom Himmel, alle wollen im Himmel, aber Jesus ist in die Hölle gestiegen. Wir haben auch jetzt gesungen, der zum Himmel aufstieg. Leider viele Christen verpassen den Zug. Jesus ist hinabgestiegen und erst als er unten, ganz unten angekommen ist, ist er hinaufgestiegen. So redet die Bibel. Aber die meisten Leute, entweder wissen sie nichts von der Hölle oder haben Angst, von der Hölle zu sprechen, oder machen den Leuten Angst von der Hölle. Was ist die Hölle? Wer wohnt dort? Wenn du von der Hölle sprichst, ich sag dir eine große Wahrheit, dies ist meine Erkenntnis, dann bedrohst du den Teufel und du sagst, pass auf. Also wenn ich die Dämonen, Menschen von Dämonen, okkulten Sachen oder ja von Satan befreie, dann schicke ich ganz bewusst den Teufel in die Hölle. Dort gehört er hin, auf dem Abfallhaufen, auf die Müllhalde. Der hat nirgendwo was zu suchen im Universum, im Luftraum hier, auch nicht irgendwo in den Wolken, der gehört in die Hölle. Und wenn du von Hölle sprichst, zittert der Teufel, denn er weiß, das ist mein Reich, das ist meine Verdammnis. Denn die Hölle ist nicht für die Menschen geschaffen, sondern für den Teufel und seinen Anhang, wer das auch alles ist jetzt. Das sind die Dämonen, die gefallenen Engel, ein Drittel der Engel. Also die Hölle ist nicht für Menschen geschaffen, also für keinen einzigen. Selbst für den schlimmsten Sünder ist die Hölle nicht geschaffen. Die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang. Erst sei denn danach am Ende der Zeit der falsche Prophet und der Antichrist. Die wurden geworfen in die Hölle. Das nur nebenbei. Aber vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, vielleicht auch nicht, das ist auch egal. Also auf jeden Fall, ich will nur wissen, dir vermitteln, was die Hölle ist und was die Hölle nicht ist. Der Teufel hat nichts auf dieser Welt mehr zu suchen. Seit Jesus hat der Teufel nichts mehr auf dieser Welt zu suchen. Jesus ist gekommen, die Werke Satans zu zerstören. Er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Was verloren ist. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie alle, das Wort alle ist so wichtig, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, das ist Himmel und Hölle und wir sind dazwischen. Hölle ist also der Abgrund, diese Müllhalde. Wenn die Dämonen ausgetrieben werden, so heißt es in der Bibel, sie durchwandern wüste Städten. Also, sie durchwandern wüste Städten. Und wenn sie merken, das Haus ist nicht bewohnt, der Mensch ist nicht bewohnt, versuchen sie wieder zurückzukommen. Die Dämonen, unreine Geister, haben keinen Platz auf dieser Welt. Sie sind in den wüsten Städten, eigentlich schon in der Hölle. Gottesferne, wo nichts läuft, nichts passiert, kein Leben ist, nichts wächst und dergleichen. Also Dämonen sind für die Wüstenstädte geschaffen. Aber sie versuchen wieder zurückzukommen in das Haus, denn sie sind obdachlos. Seit Golgatha sind sie obdachlos. Ich sage immer wieder, was des Teufels Zukunft ist, bedrohe sie. Und du kannst sagen, Satan, dein Platz ist die Hölle. Du hast hier bei mir zu Hause nichts zu suchen. Du hast in unserer Welt nichts zu suchen, du hast in meinem Leben nichts zu suchen. Du gehörst in die Hölle. Also du musst den Teufel mit der Hölle bedrohen. Sein Land, der muss auswandern und nach Hause gehen, wo er herkommt. Hölle gehört zum Jenseits, genauso wie Himmel. Also es ist nicht die sichtbare Welt, sondern die unsichtbare Welt. Der Teufel ist gekommen, hat die Menschen verführt, verdorben, sie in die Irre geleitet. Die Menschen sind nicht von sich aus in die Irre geleitet. Der verlorene Sohn wollte nicht verloren gehen. Kein anständiger Mensch will verloren gehen. Aber er sucht das Leben. Was hat der Junge gesucht? Leben. Leben hat er gesucht und ging immer weiter weg. Oder das verlorene Schaf ist nur verloren gegangen, weil es Futter gesucht hat. Und da so Löwenzahn und dort ein Kleeblatt und da ein bisschen was vom Grünen und immer weiter. Und plötzlich war er nicht mehr bei der Herde, das Schäfchen. Oder was kann die verlorene Münze, dass jemand auf diese Münze nicht aufgepasst hat oder geschlampt hat? Was kann die Münze, dass jemand die Münze verliert? Was kannst Was kann ein Mensch, wenn einer auf ihn nicht aufpasst, nicht warnt, wenn er nicht weiß, dass er dann irgendwo plötzlich hinkommt, wo nirgendwo ist? So, verloren sein passiert immer sehr leicht, wenn man nicht aufpasst, wenn man leichtfertig ist. Verloren sein ist in der Bibel das Dahingegeben, also Gottes Ferne. Hölle ist überall, wo Gott nicht ist. Wo Gott nicht hinkommt, wo man Gott nicht hinlässt, da ist Hölle. Wo Gott nichts zu sagen hat, da verliert man die Füße und den Boden unter die Füße, das ist Hölle. Man steht auf nichts, man hat nichts, worauf man sich verlassen kann. Die Hölle im Alten Testament ist das Gefängnis der Geister, Hades oder Schöhl gesagt. Die Flut hat sie dahin gerafft, die Menschen, die also nicht auf Noah gehört haben, etc. Das ist also, wo die Geister ins Gefängnis kamen. Hölle ist eigentlich im Alten Testament nicht das Feuer, wie wir das vom Mittelalter her kennen. Also im Mittelalter hat man dann alles ausgemalt mit Fegefeuer und alles, was so drauf und dran ist. Das ist nicht im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist nicht so. Es ist das Gefängnis, wo die Geister gefangen sind, wo die Seele geht zu Gott, dann ist es von Gott. Was von Gott ist, geht zu Gott. Aber Leib und das ist von der Erde. Und Geist bleibt auch hier. Deshalb hat Jesus seinen Geist in die Hände seines Vaters befohlen, dass niemand anders seiner habhaft wird. Und er ist durch die ganze unsichtbare Welt hindurchgegangen, mit Leib, mit Seele und mit Geist. Also komplett. Er ging hinein in die Unterwelt, als er im Grab gelegt wurde, denn er war rein und ohne Sünde. Der davon keine Sünde wusste, er ist in dieses Reich des Geistes, der Geister hineingegangen, wo alle Toten ohne Unterschied liegen. Das war im Alten Testament so, also bis Jesu Wiederkunft oder Jesu Erscheinung und sein Opfertod, da waren die Seligen und die Verdammten in einem Topf eigentlich. Das war Hades und Sheol, also wo Abraham dabei war, wo Noah dabei war, wo die alle anderen waren, also die nicht, also alle anderen Menschen waren dort und natürlich auch die Dämonen, die waren mit drin. Was kommt auf eine Müllhalde? Auf eine Müllhalde kommt normalerweise die Verpackung. Das ist unser Leib. Staub bist du und Staub sollst du werden. Erde bist du und Erde sollst du werden. Asche zu Asche. Doch was Geist ist und Seele ist, das geht zu Gott. Also diese Trennung. Und dort geht die auf diese Müllhalde. Da war etwas. Und es ist bei der Kreuzigung ist etwas Merkwürdiges passiert. Da heißt es, und plötzlich wurden Heilige in Jerusalem gesehen. Habt ihr es gelesen? Also Heilige wurden plötzlich, also wo man wusste, das sind Heilige, die hat man plötzlich in Jerusalem gesehen. Das heißt also, Jesus stieg hinab in die Unterwelt, hat das Gefängnis gefangen genommen. Und weißt du, wenn das Gefängnis ist und die Gefangenen, wenn da unten die Hölle ist und ich nehme diese Hölle und plötzlich trage dies durch und die müssen durch die sichtbare Welt durch, in die unsichtbare Welt eingehen. Also deshalb wurden sie kurze Zeit oder flüchtig gesehen, also Heilige aus Jerusalem. Mensch, guck mal, lauter Selige, lauter Menschen, Geister, Verstorbene, Entschlafene, plötzlich sind sie auferweckt worden. Denn Jesus ist der Erstling bei der Auferstehung und danach all die anderen. Natürlich, wir müssen jetzt vergessen, wir rechnen nicht nach Stunden und nicht Tag, nicht Tage. Bei Gott ist eine Sekunde Ewigkeit. So, und was damals passierte, in den 3 Tagen, und Jesus sagt, es wird dem Volk Israel und es wird hier denen kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches und dann hat der Fisch ihn ausgespuckt. Und dieses Zeichen hat Gott auch den Israeliten damals gegeben. Wann wirst du das Reich Gottes aufrichten? Nach der Auferstehung. Im Hades sind also die Gerechten und die Ungerechten Gerechten beieinander. Vielleicht getrennte Abteilungen, aber das weiß ich nicht, war ich nicht dort. Also das ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall, die waren dort. Die Gläubigen und die Ungläubigen, die Guten und die Schlechten. Und das ist der vorläufige Platz für die bösen, unreinen Geister, dieser Sheol oder Hades im Alten Testament. Und in Lukas 8, Vers 1, Jesus sagt, dass er, oder da wird von Jesus berichtet, überall verkündigte er die gute Nachricht Gottes, dass jetzt die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird und sein Werk vollendet werde. Also in alle Dörfer, alle Ortschaften, überall wurde die Botschaft von Jesus verkündigt, dass jetzt Gottes Werk und Gottes Herrschaft aufgerichtet wird. Und ein Punkt, nicht nur in Jerusalem und nicht nur hier bei uns wird das Evangelium gepredigt, sondern Jesus stieg hinab an den untersten Örter der Unterwelt und hat den Geistern gepredigt. Den Geistern, den Entschlafenen, die also unten waren, wie auch immer. Auch die gefallenen Engel haben dies gehört, die dort in dieser Unterwelt waren. Aber für die Engel gibt es, die gefallenen Engel gibt es keine Erlösung, denn die haben willentlich und bewusst gesündigt, und zwar in der anderen Welt. In der anderen Zeit. Denn wir wissen, dass, ich muss hier theologisch etwas aufgreifen zuerst. Wir lesen in der Bibel, und Gott schuf Himmel und Erde. Und das ist wunderbar und perfekt. 1. Mose 1. Gott schuf Himmel und Erde. Und dann heißt es, und die Erde ward wüst und leer. Da passierte der Fall des Luzifer. Und was wir jetzt haben, diese neue Schöpfung, ist erst neu von Gott geschaffen worden. Gott sprach, es werde Licht. Gott schied Licht und Finsternis. Finsternis ist das Reich Satans, die Nacht, sein Wirkungsbereich. Die Erde ward wüst und leer. Und da passierte das. Das, was vorher war, das ist eine andere Welt, geht uns jetzt mal nichts an. Wir sind hier, in dieser Welt. Menschen, in Offenbarung 17, Vers 8, das Tier, das du gesehen hast, es war einmal und ist nicht mehr und ist wieder, was es auch immer ist, der aus dem Abgrund auftaucht, um in seinem Untergang zu rennen, das ist der Teufel, der Drache, der Antichrist. Das Tier, das, also Offenbarung 17, Vers 8, das war und nicht ist und wieder ist, der ist auf diese Erde geworfen worden, Satan. Wir wissen ja, Jesus sagt, ich sah Satan wie ein Blitz auf die Erde fallen. Und die Menschen, die auf Erden, all deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens stehen, werden staunen über das Tier. Alle Menschen, deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens steht. Ich möchte, dass du etwas verstehst. Bei der Erschaffung der Welt sind Bücher angelegt worden. Und da ist dein Name eingetragen worden. Gott hat uns erwählt vor oder bei der Grundlegung der Welt. Also du bist von Gott erwählt worden, nicht erst bei der Geburt, sondern als Gott diese Welt geschaffen hat. Und lasset uns Menschen machen. Da bist du entstanden, von Gott gewollt, denn der Mensch sollte die Welt für Gott zurückerobern. Das ist der Sinn der Sache. Also die Erde war wüst und leer. Und dann erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Am Ende des sechsten Tages bist du und ich festgelegt und geschaffen worden. Und hier, da heißt es, die Menschen, die auf Erden, alle deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens stehen, werden staunen. Also, ich stehe seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens. Ich muss nur aufpassen, dass mein Name dort nicht gestrichen wird. Nur, dass mein Name dort steht, um dieses pflege ich, um dieses ringe ich, um dieses kämpfe ich. Ja, wie kann passieren, dass mein Name aus dem Buch des Lebens gestrichen wird? Wir lesen in 1. Mose 6, dass die Dämonen versucht haben, eine neue Rasse zu züchten. Und da kamen die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen zusammen, wie schön sie waren und so weiter. Und da sind Riesen entstanden. Diese Menschen, die sich also mit den Dämonen verbinden, mit den Dämonen vereinigen, die versuchen, eine neue Rasse zu züchten. Und Satan hat immer wieder versucht, eine neue Rasse zu züchten. Zu machen, zu schaffen. Klonen, würden wir das heute sagen. Also, wenn heute ein Mensch geklont wird, der wird nicht dabei sein bei der Errettung, meines Erachtens. Ein geklonter Mensch, weil der nicht von der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens steht. Also, seit der Erschaffung der Welt, und deshalb versucht der Teufel krampfhaft, eine neue Rasse zu züchten. Hat immer wieder versucht, eine Rasse zu züchten. Deshalb auch der Hitler und so weiter, diese reine Rasse. Die seit der Erschaffung der Welt festgelegt ist, diese werden gerettet. Menschen, die also auf Erden, deren Namen seit der Erschaffung im Buch des Lebens stehen. Und deshalb sagt Jesus, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Das war vor Golgatha, das war vor Auferstehung, das war vor Pfingsten. Also das ist eine ewige Sache seit der Erschaffung der Welt. Die Teufel stehen nicht drin in diesem Buch des Lebens. Und die, mit denen er sich vermischt und diese neue Rasse gezüchtet hat, diese Riesen, diese Helden der Vorzeit, die Geklonten, die vor der Sintflut waren und so weiter, von Satan gezüchtete Menschen, total verändert, also total verändert im Charakter, im Art und so weiter. Diese Art von Menschen, also da muss schon weit her sein, bis einer so weit kommt, dass er aus dem Buch des Lebens gestrichen wird. weit herkommen. Also der Antichrist und der falsche Prophet sind die, nach der Bibel, die leibhaftig in diesem Feuersee, das dem Teufel und seinem Anhang bereitet ist. Dem Teufel und seinem Anhang. Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 und 3, da heißt es: Danach sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine starke Kette in der Hand. Und er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Der Engel warf ihn dann in den Abgrund und schloss den Eingang und versiegelte ihn. Das ist also passiert in der geistigen Welt, in der unsichtbaren Welt. So konnte der Drache die Völker 1000 Jahre lang nicht mehr verführen. 1000 Jahre, für Gott ist nur ein Tag. Und dann wird er nach 1000 Jahren freigelassen. Aber es ist ein anderes Kapitel. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 18, dann sagt Jesus, stellt sich vor als der Lebendige: Ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Jesus hat also Macht über die Totenwelt, die gesamte Totenwelt. Also auch alle, die gelebt haben seit Adam bis heute um diese Sekunde. Jesus hat sich diese Macht unterworfen. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 13 lesen wir, wir müssen hier, wenn ich so diese Dinge lese, das alles überlappt sich, das alles ist fließend. Man kann es nicht so chronologisch hinstellen, 1, 2, 3. Es ist damals passiert, innerhalb von 3 Tagen, und das Heil wurde geschaffen, die Erlösung kam zustande, und jetzt ist die Erlösung perfekt. Jetzt kannst du zu der Erlösung nichts mehr machen, niemand kann mehr was machen, steht fest. Der Antichrist also und der falsche Prophet landen dort, wo sie hingehören, samt dem Teufel, samt diesen Dämonen, gefallenen Engeln. Aber in Offenbarung Kapitel 20, Vers 13, auch das Meer gab die Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Also egal, wo einer gestorben ist, wie einer gestorben ist, das Meer und die Toten und das Totenreich, also da wird Unterschied gemacht zwischen Meer, weil das für Juden eine Ferne war, die Hus nicht mehr, die konnten nicht mehr richtig beerdigt werden. Der Tod war auch eine Macht, und dann die Totenwelt, die Unterwelt, gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil nach ihren Taten, das Gericht Gottes. Bei seinem Begräbnis, als Jesus starb, manche denken, er war tot, oder er verschied, heißt es. Gut, aus dieser Welt. Aber er war nicht wirklich tot, sondern er war sehr aktiv in dieser Zeit. In großer Macht hat er gewaltige Dinge vollbracht. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat dem Tod die Gewalt genommen, die Schlüssel. Denn jetzt sagt er, ich habe die Schlüssel der Unterwelt. Ich habe die Himmelreichsschlüssel natürlich auch. Das wissen wir, aber viele wissen nicht, dass Jesus auch von der Unterwelt die Schlüssel hat. Und das ist wichtig, dass du es verstehst, denn dann kannst du glauben, auch meine Lieben werden gerettet, die heute noch nicht in der Gemeinde sitzen und die noch nicht an Jesus glauben und die vielleicht von Jesus noch gar nichts wissen und wissen wollen und vielleicht verloren gegangen sind, so wie der verlorene Sohn, wie das verlorene Schaf oder der verlorene Groschen, der irgendwo lagert und liegt und keiner weiß mehr genau, wo ist das. Gott weiß, und das heißt es, das Meer gab die Toten, der Tod gab die Toten, die Totenwelt gab die Toten heraus. Er stieg hinab in die Unterwelt, der Sohn Gottes, der Reine, der Vollkommene, mit Leib, Seele und Geist, wie er war, und bleibt. Und dort unten hat er aufgeräumt. Dort unten hat er aufgeräumt. Er hat dem Satan die Macht genommen. In Jesaja Kapitel 14, Vers 9 bis 16, ich will nicht alles lesen, aber diese Verse sind gut, damit du verstehst, was ist da passiert. Und Gott schuf Himmel und Erde, und die Erde ward wüst und leer. Das ist der Fall des Luzifers. Schildert den Fall Satans. Wird verglichen ein bisschen mit Zypressen von Libanon. Selbst die Zypressen freuen sich darüber. Die Zedern jauchzen auf Libanon. Und das Stückchen, auch das Bild, Jesus stieg hinab in die Unterwelt. Da, was dort alles passierte, das ist also hier schon prophetisch von Jesaja geschaut und geweissagt. Seit du gefallen bist und unten liegst, kommt niemand mehr herauf, um uns zu füllen. Also die Zypressen, niemand kommt herauf. Die ganze Totenwelt ist jetzt in Bewegung, bereit, um dich gebührend zu empfangen. Die Schatten stürzt man deinetwegen auf. Sieht, die einst Herrscher auf der Erde waren, da sind alle Könige und Herren. Man schreckt die Könige der Völker hoch, sie alle springen auf von ihren Thronen. Vers 10, da stehen sie und heißen dich willkommen. Der Chor der Schatten ruft dich spöttisch zu, sie da. Nun ist er auch hier ganz ohne Macht, genauso schwach wie wir. Also Jesus, der hinabstieg in der Unterwelt, genauso schwach wie wir. Also du kommst jetzt auch, Jesus, aber er ist der Reine, der Vollkommene. Du kommst jetzt auch, alle stehen jetzt Spalier. Dann der Teufel, das Bett, auf dem du liegen darfst, sind Maden und Würmer, sind die Decke über dir. Du Morgenstern, wie konnte das geschehen, dass du von so hohem Himmel niedergestürzt bist? Du hast so viele Völker unterworfen, jetzt liegst du selbst zerschmettert hier auf der Erde, Satan. In deinem Herzen hattest du beschlossen, ich steige höher, höher, höher bis zum Himmel. Dort oben will ich meinen Thron errichten. Ich will noch höher sein als Gottes Sterne oder auch Gottes Sohn. Ich setze mich im Rat der Götter nieder, als die Wolken, höher als die Wolken reichen. Und dann endlich gleiche ich dem Allerhöchsten. Doch in den Abgrund wurdest du geworfen, bis auf den tiefsten Grund der Totenwelt. Und jetzt kommt Jesus. Dahin, in diese Unterwelt. Wer dich so liegen sieht, der starrt dich an, Vers 16. 16 ist immer Krieg in der Bibel. Irgendwo kannst Kapitel 2, 16 nehmen, kannst Kapitel 1, 16 nehmen, kannst nehmen, was du willst. Matthäus 24, 16. 16 ist immer Krieg, wo Gott den Krieg erklärt. Das ist diese biblische Zahlenmystik und hier erklärt Gott den Krieg. Wer dich so liegen sieht, der starrt an dich und noch glaubt er, seinen Augen nicht zu trauen. Ist das der Mann, vor dem die Erde bebte, die Königreiche aus den Angeln hob? Ist das der Fürst dieser Welt, wo sagte, alle diese Reiche kann ich dir geben? Das Gleiche wiederholt sich auch Prophet Hesekiel, sagt es in ähnlicher Art und Weise. Jesus stieg hinab, Epheser 4, Vers 9. Er stieg hinab zu den Niederungen der Erde, was es auch immer heißt. Und da heißt es von Vers 9 weiter, Epheser 4, wenn es heißt, er ist hinaufgestiegen, das glauben wir alle, aber dass er auch hinuntergestiegen ist, dann setzt es voraus, dass er zuerst herabgekommen ist, dass er zuerst mal da war, so argumentiert Paulus hier. Er ist auf die Erde herabgekommen und dann wieder hinaufgestiegen. Dabei hat er alle Himmel unter sich gelassen und durchdringt jetzt das ganze All samt allem, was darin lebt, mit seiner göttlichen Macht. Das ganze All, das ganze Universum durchdringt Jesus jetzt, was da lebt, was zum Leben bestimmt ist. Und aus 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10, von dort her führt er die Toten herauf. Aus diesem Totenreich, von dort her führt er die Toten herauf. Da kannst du dir vorstellen, so ein ganzer Anhang, das ganze Totenreich, also die dort sind, alle, die vor dir gelebt haben, deine Großoma Eva, dein Großopa Adam und wie sie alle auch heißen mögen. Römer 10, Vers 7, wer steigt für uns in die Totenwelt hinab, ist die Frage. Als müsste man Christus aus dem Totenreich holen. Wer steigt hinab? Er ist selber hinabgestiegen. Da brauchst du nicht mehr hinabzusteigen. Hebräer Kapitel 13, Vers 20. Diese Lehre ist in der Bibel ganz stark begründet. Das haben die ersten Christen geglaubt. Denn die Auferstehung ist nicht nur, er ist auferstanden, da ist auch was passiert. Und es wurden Heilige in Jerusalem gesehen. Die waren nicht mehr in Gehenna, auf dieser Müllhalde oder irgendwo in einem Topf mit den Ungerechten zusammen. Ungerecht ist für mich der Teufel. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich des Toten heraufgeführt, Hebräer 13, 20. Jesus, unserem Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat jetzt. Er hat ewige Versöhnung geschaffen. Gott ist jetzt ein Gott des Friedens. Er hat uns gerettet, hat mit uns einen Bund geschlossen und jetzt geht er nicht mehr dorthin zurück. Was sucht Jesus in der Hölle oder in Hades? In dieser Gottverlassenheit, was sucht er da? Er will dem Tod die Schlüssel nehmen. Offenbarung 1, Vers 18. Ich habe die Schlüssel der Unterwelt. Ich habe die Schlüssel des Todes. Wir müssen die Erlösung richtig begreifen. Es ist für das gesamte Universum, für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und wir dürfen Jesus nicht begrenzen irgendwie. Nur die an ihn glauben. Gewiss steht, die an ihn glauben, die haben eine andere Position. Du und ich, wenn wir an Jesus glauben und treu sind und dem Herrn dienen und uns Gott hingeben, wir werden mit Christus regieren. Wir sind das Parlament. Wir sind der Staat Gottes. Und natürlich, wenn ein Parlament, eine Regierung da ist, dann muss auch das Volk sein zum Regieren. Und dann sehen wir in der Offenbarung die Leute mit der Palme und weißen Kleidern, aber keine Krone auf ihrem Haupt. Wo kommen diese her? Aus der großen Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Es gibt nur eine einzige Erlösungsform, wie ein Mensch errettet werden kann, durch das Lamm, durch Jesus Christus. Es ist interessant, dass auch aus Israel, als Israel aus Ägypten auszog, um dieses Bild zu verwenden. Denn wir haben Bilder, die uns das zeigen, dass Erlösung ist für alle, die da glauben, die da wollen, die gerettet werden wollen. Als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen, hat der Vater die Tür mit dem Blut des Lammes bestrichen. Egal wer da drin war, Ägypter oder Jude, der wurde gerettet. Deshalb sind so viele Ägypter mit herausgezogen, das Pöbelvolk. Alles, was man nur im Alten Testament liest, bei der Wüstenwanderung, Pöbel, das Pöbelvolk sind nicht die Israeliten, das sind die Ägypter. Die wollen immer zurück nach Hause. Die wollen immer zurück nach Hause, das Pöbelvolk. Das Pöbelvolk. So, die sind mitgezogen, weil sie an das Lamm geglaubt haben, obwohl sie nicht Juden waren. Und weil sie vom Lamm gegessen haben, obwohl sie nicht Juden waren, aber sie sind mit herausgezogen. Denn sie haben gesehen die Plagen, sie haben gesehen, wie mächtig Gott ist und dass Gott mit dem Pharao abrechnet. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, was alles geschehen ist durch Moses. Und sie haben gesagt, Gott, mit diesem Gott gehen wir. So, verstehst du? So, da soll keine Klaue zurückbleiben. Das war beim Auszug der Ägypter. Nein, die Männer sollen gehen. Nein, nein, sagte er, die Männer gehen nicht. Die nehmen ihre Frauen mit. Und die nehmen ihre Kinder mit. Und die nehmen ihre Schafe mit. Und die nehmen ihre Isen mit. Und die nehmen ihre Gockels auch mit. Die nehmen alles mit. Da bleibt keine Klaue zurück. Die nehmen alles mit. Und die nehmen sogar noch die Geschenke der Ägypter mit. Also die gehen auch nicht umsonst. Denn sie haben nicht umsonst gearbeitet. Also die Erlösung Jesu ist so großartig, so umfassend. Der zweite Tag ist genauso wichtig wie der erste Tag. Es ist am Kreuz, als er ausrief, es ist vollbracht. Der zweite ist vielleicht noch wichtiger, denn jetzt plündert er die Hölle. Jesu Erlösungsdatum umfasst alle Zeiten, alle Räume der Geschichte, die ganze Schöpfung, meine diese Neuschöpfung, wo Gott die Menschen geschaffen hat vor Grundlegung der Welt. Jesus hat nicht die alte Schöpfung erlöst. Von der steht nichts drin. Dass Satan erlöst wird, die gefallenen Engel erlöst werden, da steht kein Satz in der Bibel. Aber diese Schöpfung, deshalb die ganze Welt, die ganze Schöpfung, die ganze Natur, die Kreatur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Denn jetzt geht die Welt auch vor die Hunde, weil der Teufel immer noch hier regiert. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes, dass endlich mal jetzt dieser große Wiedergeburt stattfindet und wir dann durchs Rote Meer ziehen. Kein Bereich der menschlichen Entwicklungswirklichkeit bleibt dem Retter Jesu ausgeschlossen. Alle beraubenden Mächte werden vernichtet. Die vorhergehende Schöpfung wird abgenabelt, abgehakt. Satan, du gehst fort in die Wüste, dort wo du herkommst. Die ganzen zerstörerischen Mächte sind besiegt. Er stieg hinab an die untersten Örter der Welt, des Universums. Durch den Höllenabstieg Jesu. Und dass Jesus gerade dort unten zu den Verlorenen kommt, ist ein Zeichen, dass Gott solidarisch ist mit den Verlorenen. Was sucht Jesus in der Unterwelt? Gott ist solidarisch. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe. Gott gibt also eine zweite Chance. Er hat diese Menschen da unten nicht vergessen, die ohne dem Evangelium gelebt haben, nicht gewusst haben, was das Evangelium ist, nie das Evangelium gehört haben. Wir hören schon zum fünften Mal von Jesu Wiederkunft und was weiß ich alles und wie gesegnet ist. Es gibt Tausende, die Jesus noch nie was gehört, nie was von Jesus gehört haben. Sollen die verloren gehen, nur weil wir zu faul waren als Christen, das Evangelium denen zu bringen? Sollen die, die keine Chance hatten, die nie das, die Wahrheit, so wie wir sie hören, gehört haben sollen und verloren gegangen sind, sollen die verloren sein? Gott gibt niemanden auf. Er durchwandelt die Gottesferne hier, Jesus, die ganze Unterwelt. Diese Tat Jesu, die drei Tage im Totenreich, gibt uns eine ganz andere Wirklichkeit, eine ganz andere Realität, gibt uns eigentlich unsere Realität wieder zurück. Die Herrlichkeit, die wir bei Gott mal hatten, du darfst frei sein. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und deshalb sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel brauchen wir gar nicht fragen. Auf Erden vielleicht. Aber was die Bibel sagt, auch unter der Erde praktisch im Totenreich. Bei Gott geht nichts verloren und nichts umsonst. Durch das Kreuz ist Jesus hinabgestiegen in Hades. Das war der Einstieg durch das Kreuz Jesu Christi auf Golgatha. Um alles mit sich selbst zu erfüllen und zu versöhnen und die Werke Satans zu zerstören. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Die paar Dämonen, die er hier ausgetrieben hat, das war nicht alles. Der Teufel muss in der Hölle gejagt werden. Und da ist Jesus hingekommen und dann hat die Hölle verschlossen, den Abgrund verschlossen. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht mehr überwältigen, weil die Gemeinde auf der anderen Seite ist. Er kam, den letzten Unerlösten zu erlösen oder die Erlösung ihm zu bringen und mit sich zu versöhnen. Nicht wir bauen das Reich Gottes. Wir glauben manchmal, ach, ich, Matutis oder wer es auch immer ist. Wir bauen nicht das Reich Gottes. Gott selbst hat sein Reich gebaut. Gott selbst rettet die Seelen. Weißt du, wir sind nur passiv und Zuschauer oft. Oder sagen wir so, er führt zum Leben. Er hat dich zum Leben geführt. Niemand kommt zum Vater, es sei denn, dass der Sohn zieht. Und auch die aus der Unterwelt kommen nicht von selbst raus. Der Sohn muss sie ziehen. Keiner kann sich selber retten. Kein Verlorener. Wir sitzen zu tief in der Grube drin. Hebräer Kapitel 2, Vers 14 bis 16. Eigentlich ist es ein Zitat aus Jesaja 8, 18. Also Gottes Wort bestätigt sich nur in Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, oder die Gott mir gegeben hat, hier bin ich. Weil nun die Kinder vom Fleisch und Blut sind, hat er auch gleichermaßen Fleisch und Blut angenommen, damit auch er durch seinen Tod dem Tod die Macht nehme, der Gewalt über den Tod hätte, nämlich den Teufel. Also Jesus wurde Mensch und stieg hinab und hat die Hölle gefangen genommen. Also, und deshalb ging auch dort unten, in diese Unterwelt, um auch dort, die jetzt nur Geister sind, die den Leib und Seele noch, nicht Seele, die Seele ist bei Gott, aber Geist und Leib noch unten haben, dass er dir rauskommt. Raus, raus, raus mit euch. Weißt du, der Teufel ist der größte Geiselnehmer des Universums. Der hält die Leute fest und er sagt, ihr gehört mir, ihr kommt nicht nach Hause, ihr kommt nicht raus, ihr kommt nicht mehr zu Gott. Jetzt seid ihr endgültig hier, seid gestorben und ihr könnt nichts mehr tun. Es ist alles hoffnungslos. Weißt du, es gibt nur eine einzige Sünde, die nicht vergeben wird. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Alle anderen Sünden werden den Menschen vergeben. Denk drüber nach, was das heißt. Alle anderen Sünden werden den Menschen vergeben. Nur die Sünde wider den Heiligen Geist nicht. Weder in diesem Leben noch im anderen Leben. So, aber zurück zu meinem Hebräer. Kapitel 4, 2, Vers 14 bis 16. Wo war ich bei Vers 15? Da heißt es, dass er dem Tod die Macht nehme, der Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams. Also, der Herr Jesus nimmt sich nicht diesen gefallenen Dämonen an, aber Kinder Abrahams. Was heißt es? Die glauben. Nicht nur die Juden. Abraham hat noch viel mehr Kinder. Er ist der Vater der Gläubigen. Alle, die glauben, dass Jesus der Retter ist und es annehmen, die führt er heraus. Oder glauben wollten oder möchten. Andere Übersetzung sagt, er wurde Sohn wie ein Mensch oder wie sie, um den Tod zu vernichten. Jesus wurde Mensch, um den Tod zu vernichten. Er stieg hinab, wurde Geist, hat aber vollkommen rein und ohne Sünde. Eigentlich hat Jesus in der Hölle nichts zu suchen. Er war der einzige Fremdkörper dort. Deshalb diese Explosion. Deshalb der Aufstand. Deshalb das große Werk der Erlösung. Er hat nichts zu suchen darunter. Denn die Hölle war nicht für ihn, auch als wenn er als Mensch dort hingekommen wäre. Denn er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Also hat er unten nichts zu suchen. Und deshalb war er der Einzige, der die Hölle plündern konnte. Der Kämpfer, der Löwe aus Juda. So hat er die Menschen befreit, wenn ich hier so lese, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Du warst und wir alle waren Sklaven des Todes. Wir sind geboren, um zu sterben. Jeder Einzelne, Christ oder nicht Christ. Nicht für die Engel setzte sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams, die da glauben. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und Wenn einer nicht glaubt, er geht verloren. Er gehört nicht zu der Elite, zu den Top 10.000, so zu den Auserwählten. Da gehört er nicht dazu, wenn er nicht glaubt. Du kannst dazu gehören. Aber die anderen gehen dort und sind, waren umsonst eigentlich hier. Aber letztendlich lebt kein Mensch umsonst. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sie alle gerettet werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat die Welt geliebt. Diese Schöpfung hat er geliebt. Diese Neuschöpfung. Nicht die alte Schöpfung, nicht die Engel von damals. Also die Engel, das ist der Anhang Satans. Nur, dass wir richtig verstehen. Manchmal ist es schwierig, solche heikle Themen zu erklären. Aber ich möchte dieses heikle Thema behandeln, weil es für deinen Glauben, es gibt Gewissheit. Heute ist ein bisschen Bibelschule oder Bibelunterricht. So, das gibt dir so ein Fundament zu glauben. Also so hoffnungslos ist es nicht für meine Lieben, die jetzt nicht gerettet sind. Was ist mit meinem Vater, meiner Mutter, die nicht geglaubt haben und schon gestorben sind? Jetzt bin ich zum Glauben gekommen. Was kann ich tun? Du kannst gar nichts tun. Du kannst nur Gott bitten, Herr, sei ihnen gnädig. Mehr kannst du nicht bitten. Aber Gott ist gnädig. Er ist barmherzig, er ist gütig. Natürlich, wir haben Beispiele von der Bibel. Es geht alles um die Erwählung und das Besondere. Da ist eine große Kluft zwischen dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Dass die einen von drüben nicht darüber kommen. Wenn du auf dem Thron Christi sitzt, bist du in einer anderen Kategorie. Bist nicht bei dem Pöbelvolk oder den Ausgezogenen, den Mitläufern. Du bist was Besonderes. Du wirst mit Christus regieren. Aber die anderen werden auch irgendeine Aufgabe haben im Reich Gottes. Weißt du, Gott holt die, die verloren sind, zu sich. Er wartet auf den verlorenen Sohn. Gott hat zwei Söhne. Der fleißig zu Hause ist, aber der ist auch verloren. Und brav und dient und so weiter. Und der andere, der wegrennt und dann die Welt genießt. Er kam, um diese verloren zu suchen. So wie der Vater auf den verlorenen Lump gewartet hat, so wartet Gott auch auf die Lumpen, die noch in der Hölle sind. Klingt komisch und hart für euch, aber er wartet auf diese Lumpen, die müssen zurückkommen. Die kommen von selber nicht. Das kann nur mein Sohn zurückbringen. Kann nur mein Sohn zurückbringen. Ich glaube nicht an Allversöhnung. Möchte ganz klar betonen, ich glaube nicht, dass der Teufel selig wird. Aber ich glaube, dass Gott jedem Menschen die Seligkeit anbietet. Jeden Menschen, den er geschaffen hat, nach seinem Ebenbild. Und Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Also, ich glaube nicht, dass der Teufel gerettet wird, denn er hat willentlich gesündigt und hat die Menschen verführt und für ihn gibt es keine Chance, keine zweite Chance. Er kam nicht, um Engel zu erlösen, sondern die gefallenen Menschen, die schwachen Menschen, die unfähig waren, die vielleicht wollten glauben und die dann erpresst worden sind oder dann in eine falsche Kirche gebracht worden sind, in eine Sekte gelandet sind. Die wollten das alles gar nicht. Oder dann in Sünde gelandet sind oder auf Abwege gelandet sind. Weißt du, der verlorene Mensch will gar nicht verloren gehen. Der ist nur verführt worden. Deshalb kann der Mensch auch gerettet werden. Deshalb kam auch der Retter für uns, weil wir verführt worden sind. Aus Dummheit natürlich. Eigentlich sollte die Eva über die Schlange herrschen. Aber so ein Tier, worüber sie herrschen sollte, hat sie verführt. Oder ihn verführt. Oder die Menschen verführt. So, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich betone alle, nochmals alle, und da bleibt keine Klaue zurück. Ich bin überzeugt, dass die Hölle leer ist, heute. Denn Jesus ist durch die Hölle hindurchgegangen und hat alle Türen abgeklopft, ob da noch irgendwo ein Gefangener sitzt. Und ich sage, Freund, willst du rauskommen? Willst du gerettet werden? Und ich werde nachher die Bibelstelle bringen, dass das so passiert ist drüben zu jener Zeit. Und jetzt holt sich Gott, was Gott gehört, und jeder Mensch, den Gott geschaffen hat, in sein Ebenbild. Gott wird nicht zulassen, dass der Teufel einen davon kassiert. Sein Ebenbild. Das, was ihm gehört, was er gemacht hat, wo er sein Odem gegeben hat, wo er die Seele gegeben hat, wo Gott was Gutes getan hat, für Gott gelebt hat, und niemand dient Gott umsonst. Die Reichweite der Erlösung durch Jesus ist für uns hier jetzt unfassbar und unerklärbar. Deshalb, wenn du nicht verstehst, lass es bleiben. Sag danke, Jesus. Pastor hat gut gesprochen. Und ich gehe weiter. Lass ihn glauben. Aber ich will deinen Glauben stärken. Ich will deinen Glauben stärken. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Ich habe noch einen anderen Stall. Und die Schafe waren, ich bin gesandt zum Hause Israel, zu den Kindern Abrahams, aber ich habe noch andere Schafe. Und die anderen Schafe saßen in Hades, in Scheol, dort in der Unterwelt, und zu denen muss er auch noch hingehen. Ich habe noch andere Schafe. Denk drüber nach. Steht nichts Unnötiges in der Bibel. Er muss auch die anderen Schafe noch rausholen, die auch noch zu seiner Herde kommen müssen. Das sind natürlich die schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe, die Ziegen und die Böcke. Aber ich habe noch andere Schafe. Das sind die verlorenen Söhne und verlorene Töchter, die nicht nur brav zu Hause sitzen, sondern einfach dickköpfig waren, stur waren, sich nicht sagen ließen, sich nicht belehrt haben, besser wussten als die Eltern, als der Pastor und als Gott. Er ist hinabgekommen, gestiegen. Er hat noch andere Schafe. Und was sind die anderen Schafe? Wenn du mir es erklären kannst, kann ich es glauben. Erklär mir es. Jetzt kommt zu dieser Stelle, 1. Petrus 3, Vers 19. Gemeinde hat so einen Schutz. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Du brauchst vor der Hölle und dem Teufel und den Dämonen keine Angst haben. Die sind überwunden. Halleluja. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Pforten, das heißt das Tor, da die Worte, der Rat, die Befehle, die werden bei dir nichts ausrichten. 1. Petrus 3, Vers 19. Jetzt holt Jesus die Geister aus dem Gefängnis, die dort unten sind, die Jesus sehen und Vers 18 Jesus hören und die sich befreien lassen. Er hat den Geistern gepredigt, also den Verstorbenen. Und Petrus bezieht sich sogar, die sogar vor der Sintflut gelebt haben. Und den anderen natürlich auch, die noch keine Gotteserkenntnis, keine Gottesoffenbarung hatten, die überhaupt das Gesetz nicht hatten, nichts von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes wussten. Diesen Geistern hat er gepredigt. Und er hat gesagt, hör mal, Freunde, ich habe jetzt für euch alles vollbracht. Ihr könnt aufstehen und sofort diesen Raum verlassen. Der Starke ist für euch gebunden. Bitte, da ist die Tür, wer mitgehen will, darf mitgehen. Und ich wäre blöd, wenn ich in der Hölle sitze und mit dem Teufel schon konfrontiert bin und schon geschmeckt und gerochen habe, wie die Teufel stinken und so weiter. Ich wäre dumm, wenn ich noch sitzen bleiben würde. Und er hat eine große Beute heimgeholt, steht in der Bibel. Ihr habt noch andere Schafe. Wer raus möchte, das ist die zweite Chance, was Gott gibt. Katholiken nennen das Fegefeuer unter Umständen. Aber ich lasse diesen Glauben, mich interessiert nicht das Fegefeuer, sondern das ist alles schon passiert. Alles schon passiert. Er kam und sagt, raus hier, hier geht's in die Freiheit, ich habe euch die Tür geschaffen, ihr könnt alle hier durch die Grabestür hinaus in die Freiheit. Und deshalb wurden Heilige in Jerusalem gesehen. Plötzlich, die sind gelaufen. Heilige, die das Gute wollten. Und die meisten Leute, wenn sie ehrlich sind, wollen das Beste. Die werden Räuber, Diebe und Mörder nur aus welchen anderen Motiven und zu Verbrechern. Er hat dem Tod die Macht genommen. 1. Korinther 13, Vers 7. Es ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes gibt niemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie auch für andere. Er trägt alles mit großer Geduld. Und Gott ist die Liebe. Gott liebt den Sünder und er will nicht, dass der Sünder verloren geht. Da muss nur Jesus erkennen und anerkennen. Und in dem Moment, wo er Jesus anerkennt, ist er draußen. Er hat der Gottesferne die Macht genommen, hat die Menschen mit Gott versöhnt und sagt, ich bin dein Erlöser. Ich bin für dich gestorben. Denn das ist nicht das Gericht. Als Jesus hinabstieg, war Befreiung. Er kam, um die Werke Satans zu zerstören. Und ein Werk Satans war der Tod, die Hölle oder die Unterwelt, die Gottesferne. Kommt näher zu Gott, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch helfen, ich will euch segnen. Er hat die lebensfeindlichen Mächte besiegt, den Tod, den Teufel, die Unterwelt. Und jetzt entreißt er alle Gerechten, kommt her. Es gibt die Ungerechten, die also vom Teufel so verbohrt und so versessen sind, der Antichrist natürlich, sich so eingeschworen hat, der falsche Prophet, nein, der kommt nicht raus. Das sind aber auch Menschen. Oder die Geklonten. Oder die sich mit der unsichtbaren Welt vermischt haben, die mit Dämonen oder durch Dämonen gezeugt worden sind. Also keine normalen Menschen mehr, eine andere DNA haben als wir Menschen. Also diese also total Satan sich verschrieben haben, sich Satan übergeben haben, die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben, auf Deutsch gesagt. Obwohl Gott zu ihnen geredet hat, obwohl Gott sie gemahnt hat, obwohl sie 1000 Möglichkeiten gehabt haben. Aber nein, wir wollen. So. Die haben keine Chance. Wollen auch nicht. Die würden sagen, Jesus, bleib, wo du bist. Wir bleiben hier. Aber es gibt ganz wenige. Ich sag's euch. Jeder ehrliche, aufrichtige Mensch. Keiner möchte auf der Müllhalde landen und bleiben dort als Verlorener. Der Groschen wartet. Find mich doch, find mich doch. Wenn er schreien könnte, würde er sagen, find mich doch. Oder Schäfchen schreit um Hilfe. Und der Hirte kommt und befreit. Natürlich ist es eine schwere Aktion, das Schäfchen, das sich irgendwo im Gestrüpp verfangen hat, um zu befreien. Und der verlorene Sohn. Hölle ist bis dato jetzt, Gottesferne. Das ist Hölle. Bis jetzt. Nachher, wenn das Gericht nachher gesprochen worden ist, ist die Welt wieder ganz anders, wenn nachher der weiße Thron gericht ist und geht hin, ihr Verfluchten. Aber jetzt, in diesem Moment, wo wir jetzt hier noch leben und atmen und so lang die Welt existiert, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange dieses Gesetz gilt, ist Gesetz der Gnade. Jesus starb nicht umsonst. Er hat eine große Beute heimgebracht, hat die Hölle geplündert. Die Hölle ist leer. Nur noch der Teufel und sein Anhang residieren dort. Und die Hölle ist ruiniert, auf Deutsch gesagt. Er hat nämlich die Fürsten und Gewalten entmachtet. Er hat den Fürsten und Gewalten das Publikum genommen, die Untertanen genommen. Die sie dachten, wir können sie beherrschen. Keiner kommt zurück wieder, der sagte. Keiner kommt aus der Unterwelt wieder raus. Jesu Leiden war nicht umsonst. Er hat alles riskiert und er stieg hinab, dass er den letzten Verlorenen heraufbringe. Um 300 nach Christus, 300 bis 400, um die Zeit, also 350 bis 431 nach Christus, da war ein Paulinus, der Bischof von Nola, und von ihm wird erzählt, dass zu ihm einmal eine arme Witwe kam und sagte, bitte, kannst du mir helfen, die Vandalen sind in unser Land reingefallen und die haben meinen Sohn als Sklaven genommen und könntest du mir helfen, meinen Sohn loszukaufen? Paulinus hat schon das ganze Geld für die Armen ausgegeben und dann kam ihm eine Idee, er wird selber Sklave und meldet sich bei den Vandalen an und sagt, bitte, ich werde jetzt dein Sklave, aber gib den Sohn der Witwe frei. Und er war eine ganze Zeit dort und dann der Schwiegersohn des Vandalenkönigs hat seine Dienste angenommen und verrichtet die Dienste. Und eines Nachts schickt Gott dem Vasallenprinzen einen Traum. Und der Traum war schockierend für ihn, dass er bewegt wurde, den Paulinus loszulassen und sagte, so, du bist unschuldig. Du hast nichts verbrochen. Und wir haben dich nicht gefangen genommen. Du bist freiwillig hier nur für diesen armen Sohn der Witwe da. Also, und ich schäme mich eigentlich. Das ist nicht gerecht, was hier passiert. Und mein Geist hat mir das gesagt, ich soll dich freilassen. Und sagt, ich erlaube dir noch, du hast eine Bitte, bitte, was du willst. Dann sagt Paulinus, er möchte doch alle Gefangenen aus seinem Bistum Nola ihm geben. Alle Gefangenen aus seinem Bistum Nola. Und natürlich wurde diese Bitte gewährt, weil er gesagt hat, bitte, was du willst. Und der Tag kommt und der Tag passiert und so kann ich mir vorstellen, so ist auch Jesus nach Hause gekommen. Mit der Bischof Paulinus mit dem ganzen Bistum, seine Leute, wo gefangen waren, kommt er nach Hause. Was für Jubel von den Müttern, die Frauen, die Kinder. Papa kommt, unser Bruder kommt und er bringt eine ganze Schar Erlöste aus der Gefangenschaft von diesem Vasallenkönig. So ist auch Jesus nach Hause gekommen mit einer großen Beute. Alle, die zu seinem Bistum, zu seinem Volk gehören, zu Samen Abrahams hier, die also glauben, die ihn annehmen und die ihn akzeptieren. Wie groß muss diese Freude damals gewesen sein und wie groß wird sie erst sein, wenn du siehst plötzlich, mein Bruder kommt, meine Schwester, Halleluja, mein Onkel. Du sagst, es wäre schön, wenn es wahr wäre, aber es ist wahr. Denn wir haben es von der Bibel, das schwarz auf weiß. In der Bibel heißt es, es wird Freude sein für jeden, der umkehrt. Für jeden, der Jesus akzeptiert. Wo auch immer. Denn die Toten sind nicht tot. Wir glauben, dass sie tot sind, die sind nicht tot. Als Persönlichkeit und Mensch existieren sie weiter. Wir sprechen von Unterbewusstsein. Die Persönlichkeit lebt weiter. Die Persönlichkeit kann nicht zerfallen. Denn nichts kann zu nichts zerfallen. So etwas gibt es nicht. Deshalb, das, was Geist ist, das lebt weiter. Und wenn dieser Paulinus oder Jesus Christus sagt, alle, die vom Bistum Nola sind, kommt mit. Alle, die vom Bistum Nola ist der Letzte. Ist noch irgendjemand hier vom Bistum Nola? Komm mit. Du bist frei. Ich habe erbeten. Sein Opfer, das Opfer Jesu, sein Leiden, sein Kampf, seine Arbeit war nicht umsonst. Und es wäre zu wenig, wenn nur die paar Gläubigen gerettet werden. Du, nur die Handvoll von Wiedergeborenen, Pfingstler, Baptisten, Methodisten und so. Und vielleicht nur jetzt aus diesem Jahrhundert, die jetzt diese Wahrheit erkennen. Aber was ist mit den Leuten, die die Wahrheit nicht erkannt haben? Die nichts vom Heiligen Geist gewusst haben, nichts von der Wassertaufe gewusst haben, nichts von der Geistestaufe gewusst haben, die nicht einmal eine Bibel gehabt haben und die nichts vom Evangelium gewusst haben. Was ist mit diesen Leuten? Na, natürlich wirst du sagen, Gott ist gnädig und wem viel gegeben ist, von dem wird es viel erwartet. Aber euch, der kleinen Herde, will der Herr das Reich geben. Das heißt, du darfst mit Christus regieren. Eine andere Position ist, wer jetzt an Jesus glaubt, deshalb setzt alles dran, dass du zu der Elite Gottes gehörst. Zu Königen und Priestern Gottes. Das ist unsere große Berufung. Aber die anderen sind bei Gott nicht abgeschrieben. Ich habe einen Traum gehabt. Dieser Traum hat mich sehr stark beschäftigt. Beschäftigt mich eigentlich bis heute immer noch. Meine Mutter ist zum Heiland vor einigen Jahren gegangen. Tot. Ich habe sie selber beerdigt. Sie ist bei Gott. Ich weiß, dass sie bei Gott ist. Aber dann habe ich einen Traum von meiner Mutter. Wir wohnten in Bayern in einem kleinen Häuschen im Bayerischen Wald. Und ich bin im Haus. Ich wohne im Haus mit meiner Familie. Und plötzlich sehe ich, wie meine Mutter vorne an und führt eine ganze Bagage, auf Deutsch gesagt, an. Und sage, Mutti, du bist tot. Du kannst bei uns nicht wohnen. Wir haben keinen Platz. Wir haben nur 3 Zimmer. Das weiß ich noch, was ich im Traum mit ihr gesprochen habe. Du kannst nicht wohnen. Nein, nein, sagt er, kein Problem. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Er hat mir einen Gedanken gegeben. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Mach dir keine Gedanken. Und er hat meine Oma gesehen. Meine Oma war ein bisschen klein und so puckelig. Und die lief hinter meiner Mutter her. Die hat sie an der Hand geführt. Und was weiß ich, wie viel da, die alle, ich habe die gar nicht gekannt, aber werden bestimmt meine Verwandte gewesen sein. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Weißt du, die sichtbare und unsichtbare Welt gehört bei Jesus. Er ist Herr über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Da ist nur kein Platz für den Teufel. Amen. Also für den Teufel ist kein Platz. Satan ist besiegt, ist gestürzt, ist entmachtet. Sein Reich ist zusammengebrochen. Sein System funktioniert nicht. Er musste kapitulieren. Und bald wird es endgültig sein. Wenn Jesus kommt, dann wird die Erde fliehen, seine Welt fliehen und es wird keine Stätte ihr gefunden. Er wird vertrieben und das ist, wir sollen Dämonen vertreiben, denen kein Raum und nichts geben. Die Verlorenen sind gerettet, Satans Werke sind zerstört, dem Bösen ist gar ausgemacht, die Hölle ist ruiniert. Wenn du das begreifst, die Hölle ist ruiniert, dann wirst du doch nicht mehr, oh Teufel, Fluch und das alles. Es gibt keine Verdammnis. Seit Jesus Christus ist die Verdammnis besiegt. Seit Jesus, es gibt, ist jemand in Christus. Wenn du in Christus bist, lebst du nicht mehr unter der Verdammnis. Wenn du in Christus bist, ist dein Haus nicht mehr unter der Verdammnis. Wenn du in Christus bist, sind deine Verwandten nicht mehr unter der Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis. Du bist nämlich dieses Salzkörnchen, das die Welt vor dem Fäulnis aufhält. Du bist das Licht in der Finsternis. Das kleinste Licht, auch wenn du nur ein armer Leuchter bist. Du bist das Licht in der Familie. Und ich, wenn ich dran lese, weißt du, David war ein komischer Mensch, weißt du, er war nicht so großer Heiliger, wie wir manchmal denken, aber er war ein Lump auch, er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, hat Fehler gehabt, aber hat den Herrn lieb gehabt. Also so gut er konnte, hat den Herrn geliebt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und jetzt lese ich, wenn du den Stammbaum Davids liest, da ist die Hure Rahab drin, da sind diese Leute, da ist die Ruth drin, da ist die Tamar drin, lauter schlechte Frauen, auch schlechte Männer. Alles in diesem Stammbaum drin. Und dann um Davids Willen, und dann lese ich, Salomo, eigentlich hätte er sein Reich verlieren sollen, aber um Davids Willen, dann lese ich von Hiskia, einige Jahrhunderte später, eigentlich sollte er sterben, aber um Davids Willen, dann Jahrhunderte später, Ahab, ein ganz schlimmer Lump, der sehr viel Gräuel und Sünde und Götzendienst nach Israel brachte, und sein Reich sollte ihm genommen werden, aber um Davids Willen, und immer wieder um Davids Willen, und dann bis auf Christus, und dann hört das ganze Davids Geschlecht auf, denn Jesus ist die Krönung, um Jesu Willen, um Jesu Willen, um Jesu Willen. Die Rettung deines Hauses ist nicht wegen dir und nicht wegen mir, um Jesu Willen, um Davids Willen. Jesus ist der neue König, der neue Herr, der neue Kapitän. Er hat jetzt das Kommando. Er hat das Sagen über Himmel, über die Erde. Er ist der Herr. Und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er Herr ist. Alle Zungen von den Gerechten und den Ungerechten. Er ist Herr. Alle Zungen müssen bekennen. Nur die Engel, diese Dämonen, die sie gefallen, werden nicht Jesus bekennen. Die werden sich weigern bis zum Schluss. Jetzt hat er das Wort, das Gesetz. Jetzt geschieht sein Wille. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Jetzt, ob sie wollen oder nicht, in dieser Stunde, als er hinunterstieg, plötzlich kommt er. Du, die gehen alle auf die Knie. Der kommt und die gehen alle auf die Knie, die Verlorenen. Plötzlich erkennen sie, das ist der Heilige, der Messias, auf den haben wir gewartet. Und letztendlich, seit Eva wartet die Menschheit auf den Erlöser, denn Eva hat eine Verheißung bekommen, dein Nachkomme oder dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Und die Inkas und die Mayas und die Asketen, die Indianer, die Leute irgendwo in Asien, in Afrika, sie haben alle diese Verheißungen irgendwo. Das Nachkomme der Frau wird uns erlösen. Aber sie haben das nicht gesehen. Und jetzt kommt der Erlöser, geht hindurch. Die unterste Welt wird überall alle Winkel. Und sie, ich bin dein Erlöser. Ich habe dich erlöst. Schau meine Hände, in meine Wunden habe ich dich gezeichnet. Bei deinem Namen habe ich gerufen. Du bist mein. Das ist schwer zu verstehen. Aber das ist die Wahrheit. Aber es ist die Wahrheit. Die Auferstehung Jesu ist das Fundament des Reiches Gottes, aber auch die Höllenfahrt, dass er hinabgestiegen ist. Jesus ist als erster Auferstandener, er ist der Erstling, der herauskam aus dem Totenreich und sagte, die sind alle frei. Ich habe sie alle befreit. Ich habe sie alle erlöst. Sie haben jetzt neue Geschichte. Und der Starke ist für sie gebunden. Natürlich, wer nicht rausgeht und sich weigert, der Starke ist gefesselt, Leute, kommt raus, raus, raus. Und das musst du jetzt schon begreifen. Viele begreifen es jetzt nicht noch. Was wollen sie da machen? Der Starke ist gebunden. Und dann heißt es noch einmal, ich habe mal eine Predigt gehabt, du kannst auch in der Hölle noch gerettet werden. In der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dieser Name ist Jesus. Was die Teufel bis jetzt, bis dato, diesem Moment, den Leuten vorenthalten haben, die haben den Leuten den Namen Jesu ausgelöscht. So wie die Juden auch. Überall, wo Jesus ist, ausradiert, der Verfluchte oder was es auch immer ist. Und so haben die Teufel, die Dämonen Jesus in dem Bewusstsein der Menschen, in der Gehenna, in der Unterwelt ausgelöscht. Und jetzt kommt, und jetzt ruft einer, Jesus kommt! Ha! Das ist er doch! Jesus! Jesus, der Retter! Und plötzlich weiß die ganze Hölle, Jesus ist da. Wer den Namen des Herrn anruft. Wenn du in der Hölle bist und alles außen vorbei ist, du musst nur J-E-S-U-S buchstabieren. Und schon stehst du. Und schon gehst du. Und schon hat die Hölle keine Macht mehr an dir. Und das passiert jetzt schon. Du musst nicht warten, bis du unten bist. Wenn du Jesus ausrufst, egal in welcher Situation, du hast Macht. Ich habe einer Schwester in Heilbronn gesagt, bitte geh nicht allein in den Weinberg als Mädel. Aber natürlich, dumme Gans. Wirklich dumme Gans ist sie. Immer in der Mittagspause und so geht sie da spazieren und so ab. Sie sollte wenigstens dort laufen, wo Menschen laufen. Aber nein, sie lief dort, wo niemand läuft. Und da passiert etwas, junge Schwester aus der Gemeinde, passiert etwas, dass da so ein Strolch aus dem Gebüsch plötzlich springt und auf sie herfällt. Dann schreit sie in ihrer Verzweiflung, Jesus! Der fällt fast in Ohnmacht, springt auf der Stelle rum und haut ab, so schnell wie er gekommen ist. Jesus. Wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet. An dem hat der Teufel keine Macht. Probier's. Wenn du in Schwierigkeiten bist, Engpässe bist, nicht mehr weiter weißt. Die Hölle hat die Macht verloren, wenn sie Jesus hört. Jesus. Wenn du krank wirst, angefochten wirst, Jesus. 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 Und du wirst sehen, was da passiert. Da wackeln die Wände. Jesus. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Und in dem Augenblick, wo du Jesus rufst, springen die Engel ein. Handelt Gott. Die Reiche dieser Welt zerbrechen, wenn du Jesus hörst, wenn Jesus proklamiert wird. Jesus hat sein überirdisches Reich aufgerichtet oben im Himmel, aber er hat hier seinen Thron, sein Fußschemel ist die Erde, aber auch in der Unterwelt hat er das Sagen. Und wenn er ruft, er muss nur rufen, kommt her, ihr Menschenkinder, und das wird er rufen, kommt her, ihr Menschenkinder, da werden alle Menschenkinder kommen. Weißt du, deshalb hat Jesus, als er Lazarus auferweckt hat, Lazarus, komm heraus. Er hat also spezifisch rufen müssen, Lazarus, komm heraus. Aber dann ruft er eines und er wird sagen, und er wird rufen, Menschenkinder, kommt her. Und dann werden die Menschenkinder alle nacheinander kommen. Weißt du, stell dir mal vor, wenn Satan kommt zu Jesus und sagt, lass die Steine zu Brot werden. Wenn er gesagt hat, Steine werde zu Brot, dann werden wir heute alle im Brotteig. Verstehst du? Weil sein Wort gilt, sein Wort ist Macht. Spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Also deshalb, Lazarus, komm heraus. Oder Mädel, steh auf. Und hat mit Namen genannt. So, sein Wort gilt und er wird rufen, Menschenkinder, kommt her. Menschenkinder. Und sind deine Freunde, Nachbarn, Kollegen Menschenkinder? Alle miteinander, wir sind blutsverwandt, es sei denn, wir haben uns mit Dämonen eingelassen. Oder sind Antichristen, falsche Propheten geworden, bewusst, den Geist Gottes bewusst abgelehnt, dass wir verstockt sind. Weißt du, die Sünde mit dem Heiligen Geist ist deshalb so schlimm, weil es keine Rettungsmöglichkeit mehr gibt. Du kannst nicht mehr gerettet werden, wenn du dich gegen den Heiligen Geist versündigst und den Heiligen Geist lästerst, also die Lästerung wieder in den Heiligen Geist. Deshalb ist so schlimm. Weißt du, wenn du dich an Gott versündigst, und nicht glaubst an Gott, dann ist noch Jesus da als deine Rettung. Wenn du dich an Jesus versündigst und Gott versündigst, ist noch der Heilige Geist da, der dich dir helfen könnte, wieder zu Gott zu bringen. Aber wenn du dich an dem Heiligen Geist versündigst, da ist niemand mehr da, der dich retten könnte. Deshalb ist so schwer wegen dieser Sünde, wieder den Heiligen Geist. Da ist die Hauptsicherung, die Zentralsicherung durchgebrannt. Und da kann dir niemand mehr helfen. Dann musst du diese Sache nehmen. Aber das ist dann bewusst. Es ist eine ganz bewusste Handlung, die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Und als Jesus das sagte, die Leute haben noch nicht begangen oder hatten noch nicht begangen, die Sünde wieder in den Heiligen Geist. Aber er warnte. Er sagt, Leute, passt auf. Es kann ganz schlimm mal werden. Unser Zeitalter ist jetzt das Zeitalter der Gemeinde. Er bringt die Menschen heraus und die Gemeinde ist da und die Jesus mithilft, die Hölle zu plündern. Für die Menschen betet und Einzelne aus der Sippe rettet und so weiter. Die Bibel sagt, lasset alles wachsen. Guten Weizen und schlechten Weizen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und die Engel Gottes werden scheiden nachher, Spreu vom Weizen. Vielleicht wuchert heute das Unkraut mehr, als du denkst. Der Teufel ist sauer und wütend. Lasst alles wachsen. Gott wird die Scheidung bringen. Und eigentlich diese Scheidung ist bereits vollzogen. Was du und ich jetzt hier erleben oder durchleben oder machen, das ist alles schon Vergangenheit. Passiert vor 2000 Jahren, vor Ewigkeit. Weißt du, wir leben eigentlich hier Raum und Zeit, aber das ist eigentlich Ewigkeit von Gott aus gesehen. Ein Tag ist wie 1000 Jahre bei Gott und 1000 Jahre wie ein Tag. Und deshalb, weil wir die Zeit so durcheinander bringen, wie, wo, was, eigentlich bist du schon bei den Erlösten und jubilierst im Himmel. Und preist, du bist nicht mehr im Gefängnis. Deshalb, Tod hat keine Macht mehr an dir. Deshalb, du musst dich auch vor dem Tod nicht fürchten. Denn du weißt, der Tod hat mich schon längst rausgegeben, muss mich schon rausgeben. Und Jesus hat die Schlüssel der Hölle und des Totenreiches. Und du musst jetzt nicht mehr fürchten, was, wo werde ich, wie werde ich aus der Hölle oder Unterwelt, Totenreich wiederkommen? Wie wird die Auferstehung stattfinden? Die hat schon stattgefunden. Deine und meine Auferstehung hat letztendlich stattgefunden. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Natürlich uns Raum und Zeit, um wie viel Uhr? Morgens, mittags oder abends? Gott wird nicht zulassen, dass das Universum vom Teufel zerstört wird. Deshalb hat er eingegriffen, als die Zeit erfüllt war. In Offenbarung 21, Vers 1 heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Diese Art von Schöpfung ist vorbei. Mit Jesus begann das Reich Gottes. Jesus kam, um die Herrschaft des Bösen zu beenden und ist beendet. Und eigentlich, du lebst heute schon im Sieg. Wenn du das begreifst, ist es schon alles passiert. Es ist vollbracht. Du bist schon erlöst. Du musst jetzt nur noch dieses Stück zu Ende spielen. Für deine Zeit. Nur das Stück zu Ende spielen. Die Pforten der Hölle können bei dir nichts mehr ausrichten. Der Teufel beißt sich an dir die Zähne aus. Mit Jesus begann die Endzeit für ihn. Endzeit ist das Ende des Teufels. Endzeit ist das Ende der Sünde. Endzeit ist Ende des Verderbens. Der kann uns noch quälen, diesen alten Leib. Der kann uns noch zurichten, aber der kann uns nichts mehr tun. Über solch hat der andere Tod keine Macht. Der Herr Jesus hat dem Tod die Macht genommen, den Fluch, den der über die Welt und die Menschheit war. Jesu erstes Kommen ist das Ende des Bösen eingeläutet worden und das zweite Kommen ist die Vernichtung, endgültige Vernichtung des Bösen. Aber das Ende ist eingeläutet, das Gefängnis ist gefangen genommen. Die ganzen KZs, die der Teufel eingerichtet hat, sind alle aufgelöst. Er kann es mit seinen Engeln füllen. Das zweite Kommen Jesu ist die Aufrichtung des Guten, die Einlösung des Testaments oder des Bundes, die Erfüllung der göttlichen Wirklichkeiten und Verheißungen, was noch fehlt. Unsere Erlösung beruht nicht nur auf das Kreuz, sondern unsere Erlösung beruht vorwiegend auf die Auferstehung Jesu Christi. Und zwar, dass er am Kreuz starb, ist okay, denn er muss sterben, denn nur das, was gestorben ist, kann auch auferstehen und wird auch auferstehen. Er musste sterben, aber dann er ist in die Unterwelt hinabgestiegen und er ist rausgekommen. Er ist rausgekommen. Und das ist der Beweis unserer Erlösung, die Auferstehung Jesu Christi. Ohne die Auferstehung Jesu hätte das Christentum keine Kraft und keinen Wert. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre auch unsere Predigt, unser Glaube, alles umsonst, schreibt Paulus im 1. Korinther 15. Gottes Reich ist unsichtbares Reich, hat jetzt schon angefangen. Das sehen wir nicht, aber deshalb fasse im Glauben, nehme es an und sag danke Jesus, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dein Reich kommt, beten wir im Vater unser. Das Evangelium ist die Proklamation der Gottesherrschaft, dein Reich komme. Es ist noch nicht die Gottesherrschaft so bei uns durchgedrungen, aber wir haben's. Wir haben die Ausreisepapiere. Wir haben schon die Einbürgerung. Wir sind aufgenommen in der Familie Gottes. Und wir wissen ganz genau, mein Name steht dort und bleibt dort stehen. Und Gott will, dass mein Name dort steht, seit Grundlegung der Welt. Deshalb kann niemand mich mehr verletzen und niemand mich mehr ruinieren und beleidigen und so weiter. Denn was jetzt kommt, das ist nach der Grundlegung der Welt. Aber ich bin zurückgegangen durch die Wiedergeburt, durch den Glauben an Jesus Christus, bis auf die Stunde der Grundlegung der Welt, wo der Herr sagte, jetzt kommen die Menschenkinder, lass uns Menschenkinder machen und lasst uns da um Jahr 1948, lasst uns einen Matutis machen. Und dann kam der Matutis am 27. Mai 1948. Und das ist, wo Gott mich schon gewollt hat, wo Gott mich berufen hat, wo Gott mich erwählt hat, wo Gott mich bei meinem Namen gerufen hat und wo ich sein geworden bin. Und mein Name steht, aber wurde schon festgeschrieben in Gottes Annalen, in Gottes Büchern. Vor Grundlegung der Welt. Und jetzt, was jetzt kommt, wenn jetzt noch jemand kommt und sagt, der ist nichts, der kann nichts, der wird nichts und so weiter, der kann viel erzählen. Der kann nicht verhindern, dass ich bin. Und ich setze mich durch. Und deshalb bin ich da in dieser Welt, um mich durchzusetzen. Ich habe eine Existenzberechtigung. Und jeder Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, hat eine Existenzberechtigung. Jesus sagt, ihr seid mehr als Lilien und Spatzen. Ihr seid mehr. Du bist mehr. In deiner Erwählung, in deiner Berufung. Und das vor Grundlegung der Welt. So, lass mich ganz schnell weitermachen. Das Reich Gottes hat drei Zeitabschnitte oder Aspekte. Durch Jesus ist das Reich Gottes schon hier. Durch ihn kommt das Reich Gottes zu uns, in uns. Durch ihn, wer den Namen des Herrn anruft, wird Bürger des Himmels, jetzt schon. Der wird auch qualifiziert und der wird ausgebildet für diese große Berufung. Und Aufgabe, stellen wir vor, derjenige, der hier glaubt, ist Prinz und Prinzessin, Priester Gottes, was ganz Großes. Und dann durch Jesus Christus, der dritte Abschnitt, durch Jesus besteht das Reich Gottes. Es wird nicht untergehen. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Immer wieder dein, dein, dein. In Johannes 18, Vers 36 sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Also, er kam von der anderen Seite, vom Jenseits. Er verkörpert das Reich Gottes. Und Jesu Handeln, sein Werk, verkörpert das Reich Gottes. In Matthäus 12, 28. Wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, also ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn du Befreiung erlebst, wenn Dämonen ausgetrieben werden, wenn der Teufel dich verlässt und du merkst, der Teufel hat die Finger weg, da kann nichts mehr bei mir ausrichten, dann ist das Reich Gottes gekommen. Dann bist du im Reich Gottes. Dann bist du nicht mehr im Gefängnis. Wenn du vielleicht leidest, aber immer noch Halleluja singen kannst. Wenn du vielleicht Probleme hast, aber immer noch ja von diesem dämonischen Geist, diesem negativen Geist dich nicht unterdrücken lässt, da ist das Reich Gottes schon da. Wenn du nichts zu kauen hast, aber sagst, ich lebe, weil er lebt, und ich werde es irgendwie überleben, ist das Reich Gottes gekommen. Also, wenn das passiert, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn du Vergebung der Sünden bekommst, da sind die Dämonen ausgefahren. Denn der Teufel versucht als Ankläger zu arbeiten. Verklagt die Brüder und Schwestern auch. Das Reich Gottes ist schon hier durch den Herrn Jesus Christus. Halleluja. Und auch in der Hölle. Jesus stieg hinab, durchwandelte die Hölle und das ist mein Reich. Die Hölle gehört mir. Teufel, du gehst dorthin, draußen, in der äußerste Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Dort gehst du hin. Freund, wie bist du hereingekommen? Weißt du, diese Bilder? Weißt du, wir denken immer nur, irgendjemand nicht gläubig und so weiter. Freund, wie bist du reingekommen? Wie ist der Teufel in diese Welt eingedrungen? Als Dieb, Mörder und Lügner. Er ist eingedrungen. Wie bist du hineingekommen? Und hast kein hochzeitliches Kleid an? Die Welt ist für dich und mich gemacht. Für die Hochzeitsleute. Und wir haben alle die Hochzeitskleider vom Herrn schon in der Garderobe hängen. Und wir kriegen es. Nur der Einzige, der das nicht hat, ist der Teufel. Der hat es nicht. Der hat es nicht nötig. Freund, wie bist du reingekommen? Bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn in die äußerste Finsternis. Verstehen wir diese Zusammenhänge, dass es passiert? Das ist Evangelium. Gute Nachricht. Halleluja. So. Die Gemeinde Jesu ist eine siegende Gemeinde, eine gläubige Gemeinde, macht keine Kompromisse, hat kein Pardon, kein Kompromiss mit dem Teufel. Du gehst da raus, in der äußerste Finsternis, zum Fenster raus, nicht zur Tür raustragen. Zum Fenster wird rausgeworfen. Satan wird zum Fenster rausgekommen und durchwandelt wüste Städte und sucht, wo er bleibe. Wie bist du hereingekommen? Die Gemeinde Jesu ist eine triumphierende Gemeinde. Der Johannes sieht die Gemeinde mit großem Jubel im Himmel, wie sie einzieht. In Johannes 19, nicht Johannes, Offenbarung 19, Vers 1 und folgende Verse. Danach hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel. Und ich höre es auch wieder. Eine große Stimme vieler Scharen, nicht nur einer Schar. So diese Halleluja-Gruppe, diese Pfingstler-Gruppe, diese charismatische Gruppe. Nein, viele Scharen. Der Schar der Baptisten, der Schar der Methodisten, der Schar der, was weiß ich. Sie sprachen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft ist unseres Gottes. Offenbarung 19, 1. Denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, dass er die große Hure hier verurteilt, welche die Erde mit ihrem Unzucht verderbte. Auch wieder Unzucht, ganz andere Art. Unzucht hat nichts mit Sex zu tun in dieser Art, sondern dass eine ganz neue Rasse gezüchtet wird. Hurerei und so weiter, das ist wieder was anderes, Ehebruch, das hat mit Sex zu tun. Aber Unzucht ist, deshalb hat Gott Unzucht verboten, verschiedene Rassenvermischung. Also das ist Unzucht. Und das sehen wir in Genesis, also 1. Mose 6, dass diese Geister und diese Geister sich vermischen. Und das, was der Teufel hier zustande gebracht hat, diese Hure, welche die Erde verderbte und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum anderen Mal Halleluja. Und ihr Rauch steigt in Ewigkeit auf. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten an. Es ist interessant, die 24 Ältesten, alttestamentliche Gemeinde und neutestamentliche Gemeinde. Die 12 Patriarchen und die 12 Apostel. So, die 24 Ältesten, also praktisch aus der vergangenen Alten Testament die Menschheit und aus dem Neuen Testament die Menschheit loben. Halleluja, das Heil ist unseres Gottes geworden. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an. Das ist also alle die Großen und die Kleinen. Und sie sagten Amen, Halleluja. Die wissen bald gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Und eine Stimme ging aus von dem Thron und sagt, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten, beide klein und groß. Lobt unseren Gott. Und danach, das meint hier dieser Abschnitt, danach, nach diesem allem, da beginnt eine ganz neue Epoche. Und wann ist das gewesen, wann ist das passiert? Als der Heilige Geist gekommen ist. Danach, nachdem, Pfingsten ist ein großer Wendepunkt. Diese geisterfüllte Menschen, wo plötzlich vom Geist, so wie die von Dämonen besessene Menschen, dem Teufel anhängen, so die geisterfüllten Menschen, die zu der Regierungsschar, diese Elite-Schar gehören, die sagen dann Halleluja, leben dieses Halleluja-Leben. Und dann Offenbarung 14, unser Gott hat das Reich eingenommen. Unser Gott hat das Reich eingenommen. Unser Jesus hat das Reich der unsichtbaren Welt eingenommen. Ich bin so froh, ich bin so begeistert, dass Jesus die Unterwelt eingenommen hat. Nicht nur den Himmel und nicht nur Golgatha und nicht nur Palästina und nicht nur vielleicht dich, dein und meine Familie. Er hat das Reich übernommen. Alle Reiche. Der Teufel wollte anbieten, ich gebe es dir, wenn du niederfällst und mich anbietest. Aber nein, er hat alle Reiche übernommen. Der Teufel, der Drache, Offenbarung 12, Vers 17. Der Teufel, der Drache wütet gegen alle, die das Zeugnis Jesu haben. Also der wütet gegen dich, wenn du so ein Zeugnis hast. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich siege, weil Jesus gesiegt hat. Ich bin geheilt, weil Jesus Gesundheit mir gebracht hat. Der kann nichts mehr ausrichten. Der Drache, der Teufel, Offenbarung 12, 17, wütet gegen alle, die das Zeugnis Jesu haben. Wenn du das Zeugnis Jesu hast, so ein Diplom, so ein Fahrschein, Ticket. Er wütet gegen alle, die sagen, Jesus hat gesiegt. Ich glaube und mein Haus wird gerettet werden. Ich glaube und meine Familie wird gerettet werden. Der Teufel, der Drache wütet gegen alle, die das prophetische Wort haben, das offenbarte Wort, das inspirierte Wort, das ewige Wort, das Rema-Wort. Er wütet gegen alle, die glauben, dass er Jesus der Eroberer ist. Weißt du, es ist so schrecklich. Heute oder gestern habe ich eine Predigt gehört, oder jemand hat gepredigt, ein führender Bischof in Deutschland. Also Jesus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Für was ist er denn gestorben? Als Rebell? Jesus wäre nicht für unsere Sünden gestorben. Er ist für meine Sünde gestorben. Er ist für alle Sünden gestorben. Er trug die Sünden dieser Welt. Und jetzt erzählt so ein Quatschkopf, auch wenn er Bischof ist, Er ist ein Quatschkopf. Jesus ist nicht für unsere Sünde gestorben. Hier in Berlin gibt es Pfarrer, die sagen, die Auferstehung hat nur im Geist stattgefunden, hat nicht in Wirklichkeit stattgefunden. Mein Jesus ist wirklich gestorben. Mein Jesus ist wirklich in der Hölle gewesen. Mein Jesus ist wirklich auferstanden leibhaftig. Und mein Jesus ist wirklich auch in den Himmel gefahren. Und meinen Jesus haben die Jünger auch wirklich gesehen. Maria, Magdalena, die kannten Jesus, die waren nie und nimmer einem Gespenst nachgelaufen. Die Apostel waren 3 Jahre zusammen, sie kannten ihren Jesus. Also sie sind nicht da irgendeinem Vater Morgana nachgelaufen. Und dann 500 auf einmal, wie Paulus im Korintherbrief schreibt, 500 haben auf einmal gesehen, aber die werden nicht alle verrückt gewesen sein. Oder verdreht. Oder verzaubert. Und weißt du, was ganz schlimm ist, oder was ganz großartig ist? Jakobus, der Bruder, der eigene leibliche Bruder von Jesus, der hat bisher nicht an Jesus geglaubt, aber Jesus ist ihm extra erschienen. Jesus wollte, dass seine Familie gerettet wird. Er ist extra zum Bruder Jakobus gegangen, er sagt, Bruder, du, ich bin dein Bruder. Ich bin der Erste und du bist der Zweite. Jakobus. Und Jakobus war der Bischof in Jerusalem, der Urgemeinde, nach Petrus nachher und so weiter. Und also der Bruder muss seinen Bruder gekannt haben und nicht ein Geist ist ihm erschienen. Also der war ein Gerechter. Dieser Jakobus war kein Spinner. Der Jakobus war einer, der wirklich gründlich arbeitete und genau wusste. Und er war ein Pharisäer, also im gewissen Sinne. Er glaubte nicht an Jesus, was er da macht. Bis zur Auferstehung, bis Jesus ihm selbst erschien. Und deshalb, Menschen werden gerettet, nicht weil ich predige, sondern weil Jesus ihnen selbst erscheint. Weil Jesus sie selbst herausholt, weil Jesus sich selbst an ihre Tür kommt und anklopft und sagt, mein Sohn, gib mir dein Herz. Mein Bruder, meine Schwester, gib mir dein Herz. Jesus sucht die Leute. Er ging umher und suchte das Verlorene. Gesunde brauchen nicht den Arzt, die Kranke. Er ist den Kranken nachgegangen. Deshalb die Unterwelt. Weißt du, das Bild ist so groß. Also meine Inspirationen habe ich in der Sixtinischen Kapelle bekommen, bin dann durchgewandelt. Ich konnte es nicht mehr fassen. Jesus ist Sieger über den Tod und Teufel. Diese Bilder, die ganze Halle, überall, wo Jesus der Schlange den Kopf zertritt oder dann so ein Spieß da irgendjemand schiebt und so weiter. Jesus hat gesiegt. Geschwister, wir haben wieder Kraft, wenn wir daran glauben, Jesus hat gesiegt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist beim Vater angekommen. Und das als Zeichen haben wir, dass der Heilige Geist bei uns angekommen ist. Das ist das Zeichen, dass Jesus angekommen ist. Also auch uns hat er diese Gewissheit gegeben. So, musst nicht mehr an die Hölle glauben und dich von der Hölle schrecken lassen und vor der Hölle fürchten. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Ich sage dir eines, wir werden die Ewigkeit bei Jesus zubringen. Preis Gott. Christentum ist die einzige Religion auf dieser Welt. Die einzige, die einen Erlöser hat. Einen auferstandenen Erlöser hat. Einen lebendigen Erlöser hat, der zurückgekommen ist vom Totenreich. Mohammed ist nicht zurückgekommen. Buddha auch nicht. Konfuzius auch nicht. Die sind nicht auferstanden. Oder Moses oder David oder die Päpste einer. Da ist niemand auferstanden. Oder Luther. Oder Lenin, der ist einbalsamiert. Aber er ist auferstanden, er lebt. Und das erlebt, das haben Leute damals bewiesen. Weißt du, die Auferstehung Jesu ist besser bewiesen als Julius Caesar. Von der Geschichte her. Und das ärgert den Teufel, dass wir an Jesus Sieg glauben. Das ärgert ihn. Dass wir so einen siegreichen Herrn haben und dass wir ihm vertrauen, weil Jesus siegt. Und er hat gesiegt. Ein großes Erlebnis war für mich, mit meinen Kindern die Kinder waren noch sehr klein, musste an der Hand nehmen, dass sie sich nicht verlaufen. Bin in Rom, bin im Kolosseum, gehe spazieren und plötzlich in diesem Heidentempel sehe ich so überdimensionelles Kreuz. Denke, was soll das? Was hat dort? Dann gehe ich näher hin und dann steht unter diesem Kreuz drunter ein Satz, gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Galiläa. An dieser heidnischen Stätte, an dieser Stätte, wo Tausende und Abertausende ihr Leben gelassen haben oder wo sie für Medaillen und Siege und Triumphe gespielt haben oder wo viele ihr Leben gelassen haben, auch von den Christen. Vielleicht auch Paulus und Petrus, als sie dort gestorben sind. Gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus hat gesiegt über Judaismus. Jesus hat gesiegt über Kapitalismus, über Kommunismus. Jesus hat gesiegt über was weiß ich alles. Halleluja. Er hat gesiegt. Gesiegt. Auch über den Teufel. Gesiegt hast du, o Galiläa. Sprich von der Herrschaft Jesu. Und du jagst den Teufel. Sprich nur, du redest viel zu wenig vom Sieg. Du singst viel zu wenig vom Sieg. Du solltest Lieder singen. Sieg, es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Kraft, Kraft, Kraft. Einfach nur, wir haben den Sieg. Weil du nicht mehr vom Sieg singst, glaubst du auch nicht mehr an den Sieg. Und hast auch keinen Sieg. Fang an, wieder vom Sieg zu singen. Sing, dass die Werke Satans zerstört sind, dass die Hölle ruiniert ist, dass dein Zeitalter zu Ende ist. Da ärgerst du die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten und die Theologen und sagen, hören Sie mal, nicht so laut. Nicht so laut. Wir dürfen schon sagen, dass Jesus Sieger ist, aber nicht so laut. Das Kreuz ist das Triumphzeichen. Gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus hat im Fleisch und im Geist gesiegt, stieg hinab. Ob die Menschen daran glauben oder nicht, dem ist vollkommen egal. Er ist gekommen. Und jetzt müssen sich alle Knie beugen und bekennen und den Sieg Jesu akzeptieren. Und er nimmt eine Beute mit. Gefangene. Weißt du, das ist für einen Kriegsheld, das ist seine Beute, die Gefangenen. Die werden ihm dienen. Die werden ihn anbeten, die Gefangenen. Die nimmt er nach Hause, kommt mit alle miteinander. Keiner bleibt hier, keine Klaue. Der Sieg Jesu ist nicht von unserem Glauben abhängig oder unserer Einstellung oder Zustimmung. Er hat allein die Kälte getreten. Er ist allein da durchgegangen. Er ist allein im Garten Gethsemane gewesen. Sie haben ja alle verlassen. Kein Apostel, keine Maria. Und Josef lebte wahrscheinlich schon gar nicht damals. Und er hat eine Beute nach Hause genommen. Und du und ich, wir sind jetzt hier in der Gemeinde. Pass auf, was ich jetzt sage. Jetzt wird es noch massiver. Vielleicht glaubst du nicht daran, aber ich glaube es nicht. Das ist meine Überzeugung. Und das ist auch meine Zukunft. Weißt du, Jesus hat gekämpft, hat eine Beute nach Hause gebracht, einen Sieg, einen Triumph. 2. Samuel 23, wenn du willst, wir sind unverschämt. Wir kommen, weißt du, wir haben nicht mitgekämpft, wir haben nicht mitgerungen, wir haben geschlafen wie die Jünger im Garten Gethsemane. Er hat das alles gemacht. Wir haben gepennt, weil wir sind so unverschämt. Lass mich die Geschichte nur einen Vers lesen. Als die Israeliten sich zurückzogen, hielt er allein stand und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand erlahmte und das Schwert erstarrte. Also, so schaffte der Herr an jedem Tag in Israel einen großen Sieg. Das könnte Jesus sein. 2. Samuel 23. So schaffte der Herr an jedem Tag, in jener Nacht, in jener dunklen Stunde, den großen Sieg, bis seine Hand erlahmte und das Schwert erstarrte. Und das Volk kehrte wieder um und folgte Eleazar, aber nur noch um zu plündern. Nur noch um zu plündern. Weißt du, die Beute ist da, ist alles verlassen. Und sie kehrten um, um noch zu plündern. Die Armee war geflohen, sie hat Angst gehabt. Die Jünger verließen Jesus, sie waren nicht da, haben sich aus Angst vor den Juden versteckt. Aber jetzt kommen sie, weil sie sehen, der Sieg ist da, die Beute ist da. Weißt du, die Seelen gehören Gott. Aber das ist noch eine Haufen Beute. In der Bibel steht, das Vermögen der Gottlosen wird für die Gerechten aufbewahrt. Schwer zu verstehen. Alles, was die Gottlosen hamstern und zusammenhorten und zusammenscharen, das ist für die Erlösten als Beute. Verstehst du, sollst ja nie, weil du ja mit Christus regierst. Und deshalb die Kehrten, der Eleazar, so ein Bild auf Heiligen Geist, der hat gekämpft, bis er das Schwert nicht mehr halten konnte. Und die anderen sind alle geflohen und jetzt kommen die Versprengten von überall her, um die Beute, oder von der Beute noch was abzubekommen. Etwas von dem Sieg zu haben. Und du darfst heute Abend etwas vom Sieg Jesu haben, mit nach Hause nehmen. Etwas von dem glorreichen Sieg Jesu, von seiner Herrlichkeit. Jesus, all das, was Jesus bekommt, braucht er nicht. Das verteilt er nachher, diese Beute. In Offenbarung 15, Vers 3, dann im Lied der Überwinder sangen sie das Lied des Moses, das Lied des Lammes und sprachen, groß und wundersam sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König aller Völker, nicht nur der Juden, König aller Völker, aller Menschen, aller Völker, aller Nationen. Und er saß auf einem weißen Pferd, der Sieger und der Überwinder. Glaube doch nicht, dass der Böse oder das Böse bis zuletzt triumphiert und durchhält. Das Böse hat keine Kraft. Der Teufel hat keine Kraft. Der hat schon kapituliert und der wird jetzt endgültig besiegt. Und dann Epheser 3, Vers 10. Er hat den Mächten und Gewalten seine Macht gezeigt. Und er zeigt es an der Gemeinde, seine große Weisheit und seinen großen Reichtum. Er hat also die Mächte. Hat jemand eine andere Bibel? Also ich habe hier Epheser 3, Vers 10. Kann ich selber lesen. Mein Satz hier ist ein bisschen komisch verschachtelt. Aber er hat einen Triumph draus gemacht. Epheser 3, Vers 10. Lass mich mal hier alten Luther lesen, was der schreibt. Auf das jetzt kund würde, den Fürstentümer und Herrschaften in dem Himmel an der Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Er hat alles sich untergeordnet. Ich lese noch Vers davor oder noch ein paar Verse weiter. Ja, ich lese, eigentlich soll man das ganze Kapitel lesen. Der Halben, sagt Paulus, der Gefangene Jesu Christi. Paulus ist der Gefangene Jesu Christi. Er war auch mit in diesem Gefängnis, der befreit wurde oder herausgefordert. Paulus, der Gefangene Jesu Christi. Natürlich überlesen wir. Aber ist ja egal. Gefangen Jesu Christi für euch Heiden. Wie ihr ja selbst gehört habt von dem Amt der Gnade, die mir und für euch gegeben ist, dass mir ist kund geworden, dieses Geheimnis durch Offenbarung, wie ich droben aufs Kürzeste euch geschrieben habe. Daran, ihr, so ihr es lest, merken könnt, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten. Früher haben die Leute das alles gar nicht gewusst, geahnt. Vor diesem Abstieg in der Unterwelt haben die Menschen keine Ahnung gehabt, was jetzt ist. Sogar als das Evangelium den Juden gepredigt wurde, haben sie noch keine Ahnung gehabt. Mir, sagt Paulus, ist dieses Geheimnis bekannt gemacht worden, welches nicht kundgetan ist in vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist in seinem heiligen Apostel und Propheten durch den Geist Gottes, nämlich, dass die Heiden Miterben sein sollen, mit eingeleibt und Mitgenossen seiner Verheißung in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe aus der Gnade Gottes, die mir aus seiner mächtigen Kraft gegeben ist, immer Gnade Gottes mir gegeben ist, nicht von mir, von oben, von der anderen Seite und so weiter, immer wieder bedient. Mir als den Allergeringsten und allen Heiligen ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, den unerforschlichen Reichtum Christi, und zu erleuchten jedermann, welches das sei in die Gemeinschaft dieses Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesus Christus, auf das jetzt kund würde, den Fürstentümer und Herrschaften in der Welt, im Himmel, an der Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem Vorsatz vor der Welt her, welcher er bewiesen hat in Christus Jesus, unserem Herrn, und so weiter. Das alles schon war von Gott vorgedacht, aber jetzt erst offenbart. Und vielleicht verstehst du das alles nicht, was ich dir sage, aber das ist alles vor Grundlegung der Welt schon festgelegt. Deine Erlösung, deine Berufung, deine Befähigung, deine Heiligung. Du sagst also, bitte mich nicht. Doch, der Herr sagt, ich habe dich gewollt, ich habe dich gerufen. Und Paulus war auch nicht der Heiligste vor seiner Bekehrung. Aber siehst du, was Gott aus ihm gemacht hat? Du bist zum Triumph Gottes hier. Du bist hier noch zum Triumph Gottes. Wir sollen seine Herrlichkeit demonstrieren, was die Gnade Gottes vermag, dass es durchträgt, dass du durchhältst. Du sollst die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllen, ganz besonders in den schwierigen Situationen deines Lebens. Weißt du, der hat dich aus der Hölle rausgeführt, damit du hier den Menschen sagst und zeigst, mit Gott, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dass du hier das Auferstehungsleben auslebst. über dich selbst hinauswächst, über das Materielle hinauswächst, sagst, brauche ich nicht, ist nicht nötig, über Zeit hinauswächst, dass du für die Ewigkeit lebst und nicht mehr für das, was du hier siehst, dass du über das Chaos stehst und die Trübsal und Drangsal. Jesus hat dich und mich gesucht. Was sucht er in der Hölle? Dich und mich. Er suchte solche Kerls wie du und ich. Er wollte dich haben. Vielleicht als Feigling oder als Schwätzer oder was weiß ich, was du für Charakterzüge hast. Aber du bist hier zur Verherrlichung Gottes. Gott hat jeden Einzelnen genommen zu seiner Verherrlichung. Was hat er doch aus ihm gemacht? Und er wird eines Tages zeigen uns, gucken, was, wie du da durchgekommen bist und wie du da durchgetragen worden bist. Die Welt muss an uns die große Weisheit Gottes lernen und sehen, was die Kraft Gottes vermag. In den Schwachen ist er mächtig. Die Gefangenen haben nichts getan, die konnten sich nicht mehr befreien. Paulinus konnte nur für sie arbeiten und dann hast einen Wunsch, bitte was du willst, dass alle, die aus meinem Bistum sind, mit rauskommen. Alle, die von meiner Sorte sind, mitkommen. Man ist totgesagt und man lebt doch. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Totgesagt und man lebt doch. Aufgegeben, verloren, schwach. Aber man siegt immer. Man ist arm und macht doch viele reich. Man ist unbedeutend, klein und gering und schwach und so weiter. Und doch spricht alle Welt davon. Guck mal, was sind wir hier für eine Gemeinde? Und so weiter. Und wir dürfen jetzt fast, ja, 1200 Bibelschulteilnehmer auf der ganzen Welt betreuen. Und Leute nehmen teil an unserem dreijährigen Bibelschulkurs. Und guck mal, wir arbeiten nur hier für uns das Material aus, aber das Material geht in die ganze Welt und wird vervielfacht. Und Bibelschulen werden eröffnet. Und das, was wir hier machen, machen die anderen weiter. Und das Wort Gottes läuft. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. An uns sollt die Weisheit Gottes offenbaren, die Allmacht, die Rettermacht, die Fülle Gottes. An uns soll sich das alles offenbaren. Deshalb, Gott hat dich rausgeholt aus dem Gefängnis. Wir waren alle da drin. Also wir waren, der Teufel sagt, keiner kommt mehr raus. Keiner verlässt diese Hölle. Wir waren alle in der Hölle. Wir sind alle aus der Hölle befreit worden. Weißt du, das ist nicht erst, du musst noch nicht landen, sondern er hat das Gefängnis gefangen genommen. Eigentlich, als Jesus hinabstieg, da bist du noch gar nicht geboren gewesen. Dein Vater war auch noch nicht da und deine Mutter. Und deine ganze Sippe war noch nicht da. Aber er stieg hinab und hat gesagt, alle, die hier sind, die noch geboren werden, die kommen raus. Weißt du, was Jesus einmal sprach? Das ist für alle Zeit. Jesus sprach einmal Vergebung zu. Die 7 Worte vom Kreuz. Karfreitag. Ich will jetzt nicht keine Karfreitag-Predigt halten. Aber als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer diese Worte hört, auch jetzt in dieser Abendstunde, und du hast noch keine Vergebung, wenn du die Worte Jesu vom Kreuz hörst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hast du gewusst, was du tust? Hat der Verlorene gewusst, was er tat? Hat der Mörder gewusst, was er tat? Weißt du, wer einen Mann tötet, tötet eine ganze Menschheit? Als Kain den Abel umgebracht hat, hat er die halbe Menschheit getötet. Hat es nicht viel gebraucht? Also, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für Schaden sie angerichtet haben oder anrichten. Wer diese Worte hört, hat Vergebung. Deshalb, wir sind nicht im Raum und Zeit mehr. Wir sind erlöst von Raum und Zeit. Christus hat es ausgerufen. Und dann, es ist vollbracht. Und das vor 2000 Jahren. Da bist du noch gar nicht da gewesen. Aber das Gleiche, weißt du musst sehen, jetzt Golgatha, noch ganz schnell, damit du es verstehst. Es hat nichts mit Raum und Zeit zu tun. Der Prophet Jesaja weissagt 700 Jahre vorher, für wahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen, in seine Wunden sind wir geheilt. Und hat Jesus gesehen, wie er am Kreuz hängt, und alles seine Kreuzsituation genau beschrieben, 700 Jahre bevor das passiert. Das heißt also, das, was auf Golgatha passierte, passierte Jahrmillionen irgendwo in der Ewigkeit. Ob du es glaubst oder nicht. Vor Grundlegung der Welt. Jesus wäre nicht, es wäre die Schöpfung, die zweite Schöpfung nicht gewesen, wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre, auf diese Erde zu kommen und uns Menschen zu erlösen. Wäre nicht möglich gewesen. Deshalb sagte Gott, lasst uns Menschen machen. Sonst wäre die Erde wüst und leer geblieben. Und würde kein Stern und keine Sonne und kein Mond scheinen. Aber Gott wusste, oder Jesus sagte, Vater, ich gehe und ich bringe dir die Erde wieder zurück. Ich bringe dir die Menschen wieder zurück. Ich bringe dir die Schöpfung wieder zurück. Ich bringe dir alles zurück. Und den Teufel, den jagen wir raus. Den jagen wir raus. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun. Diesen Rebellen da, diesen Aufständler, diesen König von Tyros, den, der soll weg. Und die Erde floh und ward nicht mehr gefunden. Und deshalb schuf Gott neuen Himmel und neue Erde. Wir müssen in der Dimension der Ewigkeit denken. Dann denkst du ganz anders. Und ich möchte, dass der Heilige Geist dir heute Abend deinen Horizont sprengt und dass du in der Dimension der Ewigkeit denkst. In der Ewigkeit ist alles anders. In der Ewigkeit ist alles schon vollendet. In der Ewigkeit sitzt du schon am Thron Gottes. In der Ewigkeit sitzt du schon im Speisesaal Gottes. In der Ewigkeit bist du auf der grünen Aue und beim frischen Wasser. Das ist Ewigkeit. In der Ewigkeit spielst du mit deinen Enkelchen und Urenkelchen und Urenkelchen und sagst, guck mal, die gehören auch noch zu mir, die da hinten. Wie groß meine Sippe geworden ist. Und du siehst dann deinen Oma, Opa und alles, was da hinten ist. Und du freust dich, du und dein ganzes Haus. Halleluja, ich freue mich. Ewigkeit. Gefängnis. Es gibt kein Gefängnis. Und deshalb, wer in Christus ist, kann kein Gefangener sein. Paulus sagt, ich war ein Gefangener Jesu Christi. Aber das ist alles vor der Zeit gewesen, bevor das alles so passierte, bevor die Erlösung stattfand, bevor ich die Erlösung begriff. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken. Lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn preisen. Gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Jesus. Oh, du hast gesiegt über Hölle, Tod und Teufel. Und du kannst, jetzt können wir sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Triumph? Sünde, was hast du für eine Macht an mir? Und Satan, was hast du für Rechte an mir? Du bist jetzt entrechtet. Jesus hat mich angenommen. Ich bin in seine Hände gezeichnet und niemand davon kann mich aus seiner Hand reißen. Vater, ich bin so glücklich für Jesus. Ich bin so dankbar für Jesus. Und wir haben Sieg. Wir haben Sieg. Wir haben Sieg in Jesus Christus. Halleluja. Oh, freu dich. Danke Gott für den Sieg, den du in Jesus Christus hast. Und zwar von morgens früh bis abends spät. Da gibt es keine Zeit und keinen Raum mehr. Du bist erfüllt von dem Sieg Jesu. Du bist erfüllt von der Herrlichkeit Jesu. Dein ist das Reich Jesus. Dein ist die Kraft und dein ist das Leben und dein ist die Zukunft. Und der Teufel hat keine Zukunft mehr. Halleluja. Er wird gebunden und in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. Denn er hat nichts zu suchen in der Gemeinde der Heiligen, hat nichts zu suchen unter den Menschen. Wie bist du hereingekommen? Der ist eingedrungen, eingeschlichen, hat sich eingeschlichen, aber Jesus wirft ihn, oder der Gastgeber wirft ihn hinaus. Und Jesus, ich danke dir, dass du Satan hinausgeworfen hast, aus dieser Welt. Halleluja, gefallen ist Babylon, gefallen ist die Welt, gefallen ist das Reich des Antichristen und des Tieres und des Drachen, gefallen, das ist alles perfekt. Johannes hat es gesehen auf der Insel Patmos. Herr, diese großen Dinge hast du uns offenbart in der Geschichte und wir glauben an deine Geschichte, nicht an der Weltgeschichte und Menschheitsgeschichte, an deine Geschichte, an die Geschichte des Evangeliums. Halleluja, und Evangelium ist eine gute Nachricht und daran bleiben wir. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.